Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Hergewitter Talk, Ausgabe 59. Heute mit Marc.
Hallo.
Smiley.
Hallo.
Und Felix.
Zieht's durch. Also guter Mann.
Genau,
guter
Mann.
Genau. Zehner.
Hör auf einfach.
Dann ist er kein Mann, sondern eine Frau. Dann sag ich heute Internet. Und mit meiner Anna, genau. Und wir fangen an mit Blast from the Past. Wir haben ja letzte Woche das zurückgestellt mit dem Thorium.
Ich hab das zurückgestellt.
Gott, was habe ich gelitten. Wie ich da zu Hause war, komplett kränkelnd und ihr so... Ja, Thorium, ich weiß nicht, soll total gut sein. Ich so, oh Gott, Thorium.
Nein, pass auf. Das war alles mein Plan, damit wir jetzt drüber reden können.
Oh,
ich habe nämlich gesagt, ich
by the powers combined. Yeah. Ich sehe schon. Yeah. Kraft der zwei Schmerzen.
Was ist
genau,
denn
also das
wieder
Thorium?
Das
Ding war, wir hatten letztes Mal über, also ganz kurz nur angesprochen, Thorium-Flüssigsalzreaktoren.
So ein Probierle quasi.
In, wo war es, Norwegen?
Finnland? Ist immer in Norwegen oder Finnland,
ja, also,
weil es da so gut ist.
Und zwar
genau, kalt.
Ich habe in Norwegen ist tatsächlich. Und sie haben da einen Thorium-Flüssigsalzreaktor aufgebaut, einen kleinen, so zum Testen und
ist mal zum so Spielen ein bisschen.
Genau, zum ein bisschen rumspielen. Und ich habe gesagt, ich erzähle heute, was es genau ist und ob es awesome ist. Und der Marc ist dabei, um zu sagen,
ob das ich klatsch von den.
Genau. Weil der Marc hat sich da auch schon mal vorbereitet.
Er hat sich da auch schon mal eingeleckt.
Genau. Eingeleckt?
Am Salzreaktor.
Ich weiß nicht, ob du das Salz lecken willst.
Ich bezweifle es stark.
Also bei 800 Grad weiß ich auch nicht, ob du das wirklich lecken willst.
Ach, sei
also
doch nicht so.
Nicht lange jedenfalls.
Genau. Was sind denn Thorium-Flüssigsalzreaktoren?
Ja, genau, Marc. Was ist es denn?
Ich hab gedacht, ich klatsche jetzt hier nur.
Nee, also Thorium-Flüssigsalzreaktoren ist quasi ein Atomreaktor, wo anstatt so hartem Brennstäben in Wasser drin benutzt du dieses Salz, hast du quasi so ein Flüssigsalz, wo auch Shit drin ist und in dem Fall ist Thorium drin gelöst, richtig? Thorium-Salz und das brütet dann zu Uran-233.
Und dann kann man es ja nochmal verwenden.
Das verbrennt dann, genau.
Doppelt.
Ja, also das ist dann auch wirklich was verbrennt. Also was du dann zur Reaktion benutzt. Zu dieser Kettenreaktion, die du anstößt, damit das Zeug anfängt.
Warum nimmt man nicht gleich Uran?
Weil du bei gleichem Uran hast du ein relativ großes Problem, weil da viel Shit übrig bleibt. Also ganz schön
aber
viel.
Aber bleibt doch dann da auch übrig, wenn man... Also wenn man aus Thorium erst Uran macht und es dann verfeuert, ist es doch fast egal.
Nee das...
Oder was? Oder wie?
Also das Coole ist halt... dass du das Zeug verfeuerst und dann zerfällt es halt wieder in anderen Shit.
Und du hast nicht so einen riesigen Haufen Uran rumliegen, sondern genau. Du hast nur dieses Thorium rumliegen.
Genau, weil also bei dem Uran hast du wieder das Problem, das ist super fies, weil Uran ist nicht gleich Uran. Du hast Uran mit verschieden vielen Neutronen drin, also 233, 232 und so weiter. Und je nachdem, wie viele Neutronen drin sind, zerfällt das Zeug anders und verhält sich komplett anders.
Und zerfällt zu anderen Dingen.
Und genau. Zerfällt zu
du
anderen
kannst,
Dingen.
Dieses Thorium ist auch, also bei so einem Uran, bei so einem Brutreaktor-Nupsi-Dingens ist auch das Problem, dass halt dieses gesamte Uran, was du da drin hast, das ist ja alles prinzipiell spaltbar.
Genau.
Du hast so einen riesigen Arschlochhaufen an Uran da und du willst eben nicht, dass da so eine riesige Menge von spaltbarem Material hast, die dann irgendwann eventuell auch unkontrolliert anfängt zu spalten. Und genau. Das Thorium selber ist nicht spaltbar,
genau.
Sondern reagiert halt weiter zu was spaltbar ist.
Genau. In dem Fall halt zu Uran.
Also das heißt, du könntest das besser dosieren, kontrollieren?
Und es macht eben keinen so einen riesigen Verbumm.
Genau, weil es halt auch kein hartes Zeug ist, sondern weil es flüssig ist. Und das heißt... Wenn das, selbst wenn du da die Energie wegnimmst, dann wird das Zeug einfach nur hart und zwar zu Salz.
Genau, und das ist auch, wenn die Temperatur sich erhöht, also im Sinne von so einer Kettenreaktion bei Uran, das Ding wird ja immer heißer und heißer, weil es sich so selber anfeuert. Aber wenn du die Temperatur bei Thorium erhöhst, dann reduziert sich die Leistung.
Genau.
Was schon mal eine ganz fetzige Sache ist.
Ja. Das Problem ist halt.
Also das heißt, es hat so ein bisschen Selbstregulierung.
Genau.
Ja, so ein bisschen halt nur, weil wenn das Zeug mal keine Ahnung, kaputt geht, dann brauchst du trotzdem noch die Kühlreaktoren, weil ansonsten wird dir das Ding so scheiße heiß, dass es da fiese
genau.
Sachen
aber
kaputt geht.
Das Gute daran ist aber immer noch, dass du erstmal bei steigender Temperatur nimmt die Salzmenge ab, so thermisch gesehen. Also das wird immer heißer, dein Salz wird immer weniger, du hast immer mehr Moderatoren dazwischen. Was schon mal eine ganz nette Sache ist, bedeutet, je heißer das wird, desto mehr Moderatoren sind drin, also desto weniger reagiert es.
Warum wird es weniger?
Ist halt so, bei Salz bei steigender Temperatur schrumpft zusammen.
Also die Dichte wird geringer, höher, denn dementsprechend das Volumen wird geringer.
Ja,
ah, okay.
Genau, richtig. Mhm. Also
die Menge ändert sich nicht, aber das Volumen halt.
Das nennt sich
richtig.
Ja. Negativer Temperaturkoeffizient für die Reaktivität.
Mhm. Genau, und das Schöne ist auch, es gibt da so eine Schmelzsicherung bei dem Zeug. Bedeutet, wenn irgendwann mal dein Strom ausfällt und du das Ding irgendwie nicht mehr gescheit regulieren kannst und es doch zu heiß wird, dann schmilzt das Salz, wird flüssig, sifft nach unten weg und du kannst es in irgendeinem Tank auffangen, der einfach so von der Geometrie her das Salz nicht nah genug aneinander lässt, dass es reagieren würde.
Also das ist eine
also irgendwie
Möglichkeit,
so,
wie du es
ist machst. Eine Möglichkeit.
Aber prinzipiell
schwammmäßig.
Also prinzipiell ist es immer noch ein Problem, wie zum Beispiel bei Fukushima, wenn dann alles drumherum, auch die anderen Stromshit ausfällt, dann hast du immer noch heißen Kram, der super fies Dinge tut.
Ja, genau, aber man muss also so
aber es ist besser als GAU, muss man mal dazu sagen. Also es ist besser, als wenn die das komplette
genau, aber
Ding um die Ohren.
So wie ich es verstanden habe, sind diese Aufbewahrungstank, also selbst wenn irgendwie ein Primärkreislauf bricht und der Reaktorschaden nimmt und das ganze Zeug aufheizt und irgendwie da runter geht, diese Auffangtanks sind eben quasi so ein bisschen wie so Kühlkörper, so Grafikkarten-Kühlkörper-Nupsis. Bedeutet, da ist nicht genug drin, dass es weiter reagiert, also nebeneinander. Und gleichzeitig kühlt das Zeug sich selber, kann sich also quasi passiv kühlen. Genau. Bedeutet, also, selbst komplett ohne Strom wird das Zeug einfach scheiße warm, fließt nach unten und du musst es dann nachher irgendwie da entweder rauskratzen oder nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil es gibt irgendwie Thorium 4-5-fach so viel wie Uran. Ja. Bedeutet,
und
haben
bei Uran kannst du dann halt auch wieder bloß Uran
238 ja, Uran hält ja, haben wir auch nur noch irgendwie so für 30, 40 Jahre danach.
Also Uran ja auch alle. Genau. Also das Besondere bei Uran ist auch wieder, dass du nur das angereicherte Uran nehmen kannst. Das heißt, du brauchst Zentrifugen und dann musst du Neutronen wieder reinschießen, damit das Zeug zu was wird, was du überhaupt benutzen kannst.
Ja. Und das brauchst du bei dem Thorium nicht.
Das brauchst du nicht. Da kannst du nämlich einfach das Zeug nehmen, was da rumliegt.
Genau. Warum hat man das nicht früher schon genommen?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt...
Es ist komisch. Sagen die meisten Leute so, eigentlich ist es viel besser, aber irgendwie baut es keiner.
Also es gibt ein Problem wohl, dass das irgendwie fies oxidiert mit dem Kram, wo du es reintust. Flüssigsalz. Anderes Problem ist, dass es einfach noch zu wenig erforscht ist gerade, wie sich das Zeug wann wo verhält, weil es gibt nur die kleinen, diese kleinen Flüssigsalzreaktoren, aber noch nicht so richtig großer Shit. Das heißt, es ist einfach so, wir haben früher halt noch Röhrenmonitore benutzt, weil es noch keine LCDs gab. Und der dritte Punkt ist es halt trotzdem noch ein Atomreaktor. Also das darf man nicht vergessen. Zum Schluss kommt der eklige Shit raus.
Genau. Und wie eklig ist dieser Shit? Also ist es so?
Was
so
vielleicht noch ganz kurz, weil Ingo gemeint hat, warum es noch nicht gemacht hat. Also es wurde schon, 1980 hatten wir in Deutschland einen Thorium-Hochtemperaturreaktor. Aber da ist es, also es gibt mehrere Arten, diese Reaktoren zu betreiben. Diese Hochtemperaturreaktoren, das willst du eigentlich nicht so wirklich. Also die waren irgendwie ein Gemisch aus 10% Uranium, 90% Thorium. So kannst du das auch betreiben, aber das ist eigentlich nicht so das, was du im Endeffekt willst.
Genau, aber wichtig, um diese Reaktion überhaupt anzustoßen, brauchst du eine gewisse Anzahl von Uran oder Plutonium.
Genau, so zum Bootstrapping quasi.
Genau, weil ohne diesen Trigger passiert einfach nichts. Das ist einfach nur Thorium und es macht halt nichts. Mhm.
So alleine tut es nichts.
Ja,
genau. Okay, aber es ist immer noch gefährlich.
Genau, der Müll. Also
es ist noch Müll.
Kommt Transurane raus? Wesentlich weniger als bei Uranreaktoren. Also Transuran, also alles, was höher als Uran ist, was du eigentlich nicht willst, weil es da so oben und dann Hände weg. Genau. Also da gibt es wesentlich weniger Atommüll als bei Uranreaktoren.
Aber es kommt trotzdem noch Uran raus, muss man sagen.
Und es strahlt trotzdem noch und
also
ist toxisch.
Also ein Stück weit Uran-232, was dann mit 233 vermischt ist. Das heißt, du kannst es nicht mehr so einfach für Atomwaffen benutzen.
Was ja ein Nachteil ist, definitiv.
Was, definitiv.
Also wenn wir schon, dann auch.
Genau, also das ist immer ein Punkt.
Naja gut, dreckige Bomben kannst du immer noch basteln.
Ja, das ist immer ein Punkt, der angesprochen wird. Das Zeug soll besser sein, dass du danach nicht eklige Dinge damit tust. Es geht schon so ein bisschen, dass, also dass es quasi vermatscht ist und dass du es nicht mehr so gut benutzen kannst, aber es gibt trotzdem immer noch die Möglichkeit, das für so Zeugs benutzen.
Okay, also genau, das ist weitaus auch weniger toxisch im Gegensatz zu dem, was dann bei Uran rauskommen würde. Es ist immer noch toxisch, aber weitaus weniger. Also es ist weniger Strahlen, weniger Gift.
Also das, was ich
jetzt
verstanden habe, ist, ist es ein bisschen oder ist es besser als das, was wir jetzt als Atomreaktoren benutzen, aber es ist immer noch schlecht, weil immer noch Müll rauskommt, wo man nicht weiß, wo der hinkommt und es strahlt immer noch. Und
ist halt es ist eben gut in dem Sinne, als dass es nicht hochgeht.
Ja, das hilft halt auch.
Bedeutet, du hast nur das Problem mit der Endlagerung, aber du hast nicht das Problem, dass was ist, wenn jetzt irgendwie Carbon...
Und die Strahlung hast du immer noch. Ja. Also wenn du da in der Nähe wohnst...
Du hast immer noch Müll und
Schiff. Ach so, ja.
Okay. Gut, ja, also wir warten einfach auf Fusionsreaktoren.
Ja, die sind da.
Weil dann
hast du aber auch andere Probleme. Nämlich, wenn der Shit mal explodiert, dann ist mal richtig vorbei.
Ja.
Das siehst ja, was mit der Sonne passiert zum Beispiel.
Echt?
So, die macht so Dinge. Ja, die Sonne aber, macht gute Dinge, aber wenn unser Planet dann auch auf einmal auch solche Sachen tut, das wäre nicht so praktisch. Wenn unsere Erde auf einmal so ein bisschen glüht.
Echt? Die glüht doch im Inneren, ist sie doch auch so. Ja,
aber das siehst du Gott sei Dank nicht.
Nee, da leben die Maulwurfmenschen.
Ja, stimmt. Krebsmenschen. Was weißt du eigentlich?
Crap.
Genau. Also prinzipiell ist
kalte Fusion.
Ist es ein cooler Ansatz, wenn die Atomlobby sagt, dass sie irgendwie Atomdinge tun wollen, dann sollen sie halt nicht die alten Atomreaktoren bauen, beziehungsweise die, was halt immer noch benutzt wird, mit
Brennstäben,
die du Shit in Wasser reintust und dann
so, holy fucks, kann explodieren.
Oh, das ist ja uncool, ja. Sondern sowas, aber es ist halt trotzdem noch nicht so richtig super cool.
Ja, die Frage ist halt auch, will man da wirklich Geld investieren in neue Atomreaktoren oder will man nicht sagen, man investiert das Geld irgendwo in
erneuerbare
Energien,
die einfach da sind und nicht ausgehen. Also der Wind wird uns jetzt nicht so schnell ausgehen, sonst hätten wir...
Wenn du überall den Wind mit den Rädern abbremst, dann hast du am Ende eine Flaute.
Dann hast du auf jeden Fall mal gar keinen Wind mehr da.
Richtig.
Weil du kannst keine Energie einfach aus nichts generieren. Das ist einfach so.
Richtig.
Ja, gut, Energie muss immer irgendwo herkommen.
Ja, Thorium.
Ja, Sonne. Die Sonne.
Thorium.
Ja, immer. Zum Beispiel aus der Sonne. Die ist noch ein paar Millionen Jahre
das da. Das Problem ist halt, wenn du das Zeug in die Sahara stellst, dann nutze ich das Krams einfach ab durch diesen ganzen Sand.
Richtig. Und es gibt halt ja auch Gegenden, wo es keine Sonne scheint. Spanien zum Beispiel, weil da ist absolut immer traurig.
Ja.
Weil die keine Arbeitsplätze mehr haben. Dann scheint auch keine Sonne. Mm.
Tja.
Problem gelöst.
Welchen Mond lebst du denn?
Das war keine Ahnung. Das ist das Problem, was du beschrieben hast.
Oder wenn du wo die Sonne einfach weggeht für ein paar Monate.
Ja, dafür kommst du dann ja im Rest des Lebens dann. Ja,
da werden sie sich aber freuen, wenn sie keinen Strom haben.
Wenn's dunkel ist. Aber die haben immer noch Wind und Gezeiten. Genau. Und
wie ist es da oben, wenn du keine Sonnenstrahlung mehr hast, die diese Hochtiefdruckgebiete anständig macht? Weil das ist ja durch recht viel Aufheizen und dann...
Das ist ja, also Wind ist im Endeffekt ja auch nur indirekte Sonnenenergie.
Richtig, ohne Sonne.
Ja, ich meine, ohne Sonne gar kein Leben auf diesem Planeten. Also das
nee, ich frage mich jetzt gerade echt, wie das bei denen ist, wenn es da wirklich so rabbelduschter ist die ganze Zeit. Ich meine, die wandern ja immer noch rein.
Das ist ja nicht
rabbelduschter. Aber die haben ja dann...
Da ist
da ist so wenig Energie drin, dass die können ja nicht großartig... Aber das ist ja
so Polarlichter und so Zeugs.
Ja gut, aber
Borealis.
Aber die machen so.
Warum haben wir eigentlich niemanden, der sich mit sowas auskennt?
Wir haben doch voll gut gerade Sachen erzählt.
Was sagt denn der Chat gerade?
Der Chat sagt, dass die Thorium-Pellets im Versuchsreaktor im Deutschen Probleme gemacht haben und zerbostelt sind.
Gut, es war auch 30 Jahre her. Damals haben wir auch Waschbeton gebaut.
Also was noch eine coole Sache an den Thorium-Reaktoren ist, dass du theoretisch, beziehungsweise auch praktisch, kannst du da anderen ekligen Atomshit reintun. Nämlich so, du machst irgendwie Plutonium rein und in diese Pellets mit dem Thorium zusammen, dann hast du quasi dein Bootstrap und du hast das Plutonium woanders hingetan, woanders sonst in irgendein Bergwerk getan wurde.
Woanders?
Und da verheizt
du es einfach. Nein, du verheizt es einfach.
Das ist so, wie wenn du Frittenöl in Benz kippst.
Genau.
Frittenöl in Benz.
Genau.
Aber nur in Diesel-Benz.
Es riecht auch entsprechend gut.
Ja.
Thorium riecht wie Pommes frites.
Ja,
also sage ich jetzt mal.
Also das Coole ist
wahrscheinlich stimmt's nicht.
Das Coole ist ja, dass Thorium von Thor kommt,
dem
Gott des Donners.
Richtig. Dabei knallst du selten eigentlich.
Ja, das ist.
Also ich bin doch dafür, dass wir das eher mit der
Energiewende machen. Ich finde diese Sonne, die funktioniert ja schon eigentlich sehr sehr gut. Also die macht ab und zu mal in Kanada irgendwie hier
Kanada.
Stromausfall.
Kann er hier, Kanada.
Ja.
Ich habe da letztens so ein BBC, wie hieß denn dieser BBC Discovery, habe ich letztens einen Podcast drüber gehört über so Sonnenstürme und dass da in Kanada einfach mal durch Induktion über Sonnenstürme einfach mal das Stromnetz so eine Weile lahmgelegt wurde, weil die sind halt so relativ weitläufig und haben daher sehr viel Angriffsfläche für diese, weil da viele lange Leitungen
liegen. Induzieren wir auch mal.
Kann man mal ordentlich induzieren.
So.
Wie viel wie Prozent der Erde?
Dreifingerregel. Es hat auch irgendwie Namen, irgendwie ULV. Nee.
Ach du Scheiße.
Oh Gott.
Gehen wir da weg. Ich glaube, wir brauchen mal einen Physikstudenten.
UVW-Regel. Oder auch FBI oder IBF-Regel.
NSA-Regel.
NSA.
Genau.
Ah, genau. Die Lorentzkraft, Bewegung, Magnetfeld. Ha. Wusste ich doch noch.
Die Frage ist halt, wie viel.
Thorium.
Wie viel Sonnenenergie, also wie viel Panels brauchst du eigentlich auf der Erde, um die komplette Erde mit Energie zu versorgen?
Ich glaube, die Fläche ist nicht mal so groß,
wenn du keinen Strom verbrauchst.
Also, nee, nicht, wenn du keinen Strom verbrauchst. Du musst halt nicht überall genügend gute Sonne. Also du musst halt den Stromtransporter
ist halt das Problem ist ja, dass du schon auf so ein paar Kilometer hast ja schon voll den Verlust einfach. Also so richtig fies viel Verluste, irgendwie 60% auf dem
Gut. Deswegen kannst halt auch Gleichstrom. Thoriumreaktoren in jedes Auto.
Zum Beispiel.
Nein.
Dann gehst du an die Tankstelle, der bröselt so ein bisschen Salz aus dem Streuer rein, quasi. Ein bisschen Thoriumsalz.
Flüssigsalz ist ja quasi man kann aus dem Wind auch wieder Gas machen und das dann verteilen.
Du nimmst Wasser und
Gas machen?
Ja, natürlich. So Elektrolyse und so.
Genau, du
schon was gehört davon?
Achso, ja, du musst ja, dafür brauchst keinen Windkraft, du kannst ja Atomkraftwerke nehmen.
Das macht keinen Sinn.
So einfach. Nee, aber das Gas.
Es ging darum, das Zeug zu verteilen.
Das Gas kannst du halt ordentlich verteilen. Das kannst du halt in Pipelines pumpen und dann hast du halt kaum Verlust. Solange nicht irgendwelche Leute unterwegs meinen, sie müssen dir ein Wasser.
Wie viel Verlust hast du dann bei diesem Umwandlungsprozess noch?
Das kommt auf deinen Prozess an.
Weil bei Sonnenenergie hast du 15%, die du verwenden kannst aus der
Sonne. Ja, gut, wobei das wird ja auch besser. Aber ich glaube nicht gut besser, aber ein bisschen besser.
Elektrolyse
egal.
Ist immer noch relativ verlustbehaftet.
Mit
Elektrolyse hast du dann nochmal quasi. Fakt oder
ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Thorium die Zukunft ist.
Wir können uns darauf einigen, dass wir keine Ahnung haben, aber du hast keine Ahnung. Ich hatte wenigstens ein bisschen Ahnung.
Ich hatte mal Ahnung.
Mark hatte mal
Ahnung. Das zählt.
Genau, retroaktiv. Nee, andersrum.
Reaktiv.
Reaktiv, ja. Ahnung.
Reaktive Ahnung. Der Chat schlägt vor, auf dem Titan einfach Offshore-Windkraft
zu machen. Genau, und dann das alles zu Gas zu machen und dann bam, zu uns.
Nee, dann machen wir das. Spannen wir einfach so ein riesiges Gummiband, das dreht sich dann quasi so aus wie bei diesen Flugzeugen, bei diesen kleinen Styroporflugzeugen.
Ja, und dann machst du einen riesen Propeller zwischendurch.
Ja.
Und damit betreibst du einen Space Elevator.
Ja. Den kannst du auch mal hochfahren, wenn du was reparieren musst.
Aber ich meine, wenn du ein Gummiband zum Titan gespannt bekommst, dann kannst du auch irgendwie sagen, du schießt den ganzen Atommüll in die Sonne.
Wir können auch einfach auch das Wasser von der Sonne holen.
Dann nimmst du der Titan und tsching, lässt es einfach so fatzen wie eine Krampe.
Wir könnten auch einfach den Wasserstoff von der Sonne direkt abgreifen, oder?
Richtig, so einfach McDonalds-Röhrchen ineinander stecken, bis wir ankommen.
Was ist denn da? Tritium? Helium einfach.
Ich würde ja jetzt einfach mal zum Toten der Woche übergehen.
Oh. Ja, der Bose.
Ja, der arme Bose ist tot.
Halt der arme Bose.
Eigentlich. Der arme Bose ist tot. Den kennen ja wahrscheinlich alle, der hat so Hi-Fi-Zeug gemacht.
Was damals mal gut war. Heute ist es einfach nur noch so,
Wobei da ragen immer alle nur so drüber. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Sport, dass du über Bose ragest. Ich finde, die klingen immer noch alle geil.
Ja, die klingen alle noch geil, aber das ist halt alt.
Ich hab ja bekanntermaßen so ein bisschen Kopfhörer-Fetisch und ich habe ja da mal alles durchprobiert, was es so gab. Ich hatte auch mal ein paar Wochen so Bose Tripods, so ein als iPhone-Headset. Und ich musste die tatsächlich wieder zurückschicken, weil die haben einfach schlecht geklungen. Ich hatte Bose Companion, die waren top.
Also das waren die Boxen, gell?
Ja.
Das waren Lautsprecher.
Richtig.
Ja, also die Kopfhörer, die ich hatte, die waren nicht gut.
Also die
haben mich nicht überzeugt.
Framingham. Bose hat so eine scheiß Preispolitik. Das in den USA ist wesentlich billiger, aber die dürfen, also die haben Preise vorgeschrieben für ihre Verkäufer. Uh-huh. Und das ist ziemlich assi.
Ja, so wie Apple halt.
Apple hat keine Verkäufer, Apple hat nur Apple.
Apple hat Leute, die Apple
verkaufen. Apple Stores.
Ja.
Ich weiß nicht, und die anderen, wo es keine Apple Stores gibt, Mediamarkt oder so, ich bin nicht sicher, ob die irgendwie besonders...
Die haben genau, die sagen, bekommen. Ihr dürft es einfach nicht für was anderes verkaufen.
Machen sie doch manchmal. Aber ich glaube, Apple gibt denen einfach keine Margen, dass sie es könnten. Nee,
genau, das kommt einfach von denen.
Also weil es gibt ja teilweise Sachen, dass sie irgendwie sagen, hier, MacBook ein bisschen billiger.
Ja, oder Mobilfunksalat, Mobilfunkvertrag.
Mobilfunkfirmen. Auf jeden Fall ist dieser Amar Bose weg.
Ja.
Und
passiert. 83 Jahre.
Genau, gutes Alter.
Das Gute ist halt, dass er war auch so der Ingenieur-Nerd. Also der hat irgendwie am MIT studiert, so ein bisschen E-Technik und hat dann angefangen, den Scheiß selber zu bauen. Und er hat halt recht lange, recht gute, also so wissenschaftlich fundierte Lautsprecher gebaut. So, wo er, hat er glaube ich auch noch Vorlesungen gehalten und jedes Mal, wenn einer gesagt hat, hier, du bist doch doof, dann hat er ihn halt auch wirklich so wissenschaftlich erklärt, warum das alles schon Sinn macht, was er macht und dass das nicht irgendwie so der, keine Ahnung, Marketing-Bullshit
ist. Hat er auch Monsterkabel verkauft, wenigstens.
Natürlich, nur Monsterkabel verkauft. Wie soll denn der Sound sonst gut werden?
Das ist so wirklich.
Platin.
So Goldkabel und so?
Nee, ja. Nicht Gold.
Du brauchst da mehr. Mit HP-Tinte wird es jetzt umwickelt. Ja. Das ist so fucking teuer.
Das trocknet in HP-Tinte, dass du quasi so eine Schicht
die werden in HP-Tinte ausgehärtet.
Ja. Was ist so gut?
Richtig, sie haben es mal in Blut sauer gemacht, aber dann wurde HP-Tinte teurer und dann machen sie es nur noch in HP-Tinte.
Ja, stimmt. Ja, also die einzige Steigerungsform wären jetzt irgendwie Einhorntränen. Aber
die gibt es ja nicht.
Richtig.
Ja, HP-Tinte hingegen. Kannst du kaufen, bei HP.
Kann man kaufen.
Genau. Genau, auf jeden Fall, der ist gestorben und ist eigentlich schade.
Und Apache 2.0 ist auch...
Ich habe jetzt gerade gedacht, die Apache 2.0 Lizenz ist tot, aber...
Die gibt es jetzt nicht mehr,
sorry. Kein Apache Graveyard mehr. Wo soll man dann die ganzen Softwareprojekte beerdigen?
Wir haben noch so eine riesen Mail bekommen von irgendwelchen Projekten. Ich habe es nicht kapiert, aber
ich
kapiere echt sehr wenig.
Ich habe es hart ignoriert. Okay. Tut mir leid, vielleicht wirklich.
Der Ingo.
Erik hat uns ein paar Sachen geschickt, die nicht auf den Graveyard sollen, habe ich verstanden.
Ach so. GNU Health irgendwie.
Aber GNU Health hatten wir kurz erwähnt, glaube ich, in irgendeiner der letzten
Sendung. Ich glaube, dieses
GNU-Net. Was ich interessant fand, war die Finanzplattform Open Gamma 2.0 mit Stresstest für Finanzprodukte.
Und wie Stresstest?
Das wird doch eigentlich
so ein Thema. Kaufen die und dann gucken sie aufs...
Moment, nein, Stresstest ist sowas, da kommt dann Scientology bei deiner Bank vorbei und sagt, hey, wollen Sie mal hier, ich habe hier so zwei Griffe und dann...
Oh,
und dann sagen die, hey, dein Finanzprodukt ist sehr gestresst, gib da mal lieber was von ab.
Genau. Gib da mal ein bisschen was an Scientology. Damit
besser geht.
Aber es sind so Sachen, so die ähnlich. Ich wusste nie, so GNU Health, a free hospital information system. Ich sehe auch so,
Naja, die Krankenhäuser müssen auch mit irgendwas arbeiten.
Dann bin ich draufgegangen, habe Download gesucht und dann steht auf der Startseite nicht Download und dann habe ich gedacht, Graveyard kann man.
Aber Open Gamma wäre doch was für dich gewesen hier.
Open Gamma.
Ja, Finanzplattform mit Stresstest für Finanzprodukte.
Real-Time Risk Analysis sieht.
Ich meine, okay, auf Java 7 weiß man nicht, ob man das jetzt braucht, aber.
Nee, das funktioniert leider nicht.
Das funktioniert leider nicht?
Java 7 ist verboten.
Oh.
Sorry, ey.
Kein Java 7.
Ich meine, es ist kein Java 6.
Java da hat.
Live Risk Analysis. Ich hab's ja, nee. Irgendwie.
Hast du leider nicht ausprobiert. Aber ist in R geschrieben und wir fanden R doch alle total
gut. Schlecht. Also Mark eigentlich nicht.
Mark nicht. Mark denkt, ich habe keine Ahnung, warum
und, er und hat Sprache doch, erfunden und hat dafür. Natürlich Apache-Lizenz und das macht's total gut.
Gzip Tarball, ja, das will ich. Hm? Example Blueber, okay, ja. Ich bin sicher, Open Gamma sieht interessant aus. Ich schaue mir das irgendwann mal an.
Ja, guck dir das doch mal an und dann wir reden noch ein andermal.
Aber Apache 2.0 ist tot. Also
genau, also wird nicht weiter gepflegt. Also wenn ihr noch Apache 2.0 einsetzt, geht doch mal auf einen neuen 2.2.
Nee, bleibt auf 2.0, ihr habt es verdient.
Genau.
Einfach bleibt da.
Also wenn ihr bis heute auf Apache 2.0 wart, dann habt ihr es einfach verdient.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, was benutze ich denn für eine Apache 2.2
wahrscheinlich,
oder?
Einfach mal updaten, dann geht's weg.
Gut, wenn Debian Stable ist, natürlich noch 1.3, nehme ich an.
Nee, ich glaube, in OpenBSD ist tatsächlich noch 1.3.
Echt?
Aber die portieren
und die
portieren zurück.
Ja, die tun da die ganzen Bugfixes.
Ja, die backporten einfach alle Bugfixes, oder?
Macht total Sinn.
Das ist voll krass einfach.
Macht total Sinn.
Also Respekt an die Leute, weil das ist einfach eine Riesenarbeit.
Ja. Die können jetzt auch gleich die Pflege von 2.0 übernehmen.
Ja, wahrscheinlich steigen sie jetzt auf 2.0 um. Oh shit,
Gebe ihm noch ein paar Jahre, dann sehen wir das so langsam.
Genau.
Total gut.
Gleich, wenn GNU Health fertig ist.
Ja, 2 Monate später.
Ja, kurz danach.
Kurz davor? 10 Jahre später.
Okay. Fail der Woche. Fehler der Woche? Nee.
Failors
der Woche. Android überträgt die WLAN-Passwörter an Google und lässt sie da ungespeichert rumliegen. Nicht ungespeichert, unverschlüsselt rumliegen. Also im Klartext und so. Total gut. Also wenn ihr WLAN-Passwörter habt und dieses Google-Backup, Cloud-Backup eingestellt habt,
also
sind jetzt alle eure WLAN-Passwörter bei Google.
Ich tue mir da gerade ein bisschen schwer, weil ich habe die ganzen Links, die ich bis jetzt dazu gefunden habe, durchgeklickt und ich habe nirgends einen stichhaltigen Beweis gesehen, dass das tatsächlich im Klartext gespeichert ist. Also da Google da wahrscheinlich nicht reagiert hat und nicht gesagt hat, nee, machen wir gar nicht, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es vielleicht so ist. Aber das ist halt, also ich weiß nicht, gibt es irgendwelche wirklich stichhaltigen Beweise, dass es tatsächlich der Fall ist?
Nee.
Weil klar, du kannst jetzt dein neues Device aufsetzen und dann ohne, dass du ein Verschlüsselungspasswort eingibst,
wird dann dein Backup wieder zurückgespielt und du hast plötzlich deine WLAN-Daten wieder, aber das kann ich zum Beispiel mit meinem iPhone auch und da werden die Daten trotzdem auf dem Gerät verschlüsselt. Aber da wird halt dann aus meinem...
Ja, aber wenn du die, auch, die aus dem Backup beim Apple wiederholst, hast du dann die WLAN-Passwörter nicht drin.
Das ist richtig. Da werden die, also in iCloud-Backup, da werden die, die Keychain wird nicht mit übertragen.
Das ja, siehst du, siehst und du, das ist bei Android der Fall.
Das ist, kommt immer davon, wenn wir als so komische, ich mach mal diesen Ten-Artikel weg, weil da echt gar nichts drin steht und ersetzt den einfach durch den Link zum passenden Android-Issue.
Ja, den hatte ich eigentlich auch noch drin ursprünglich, aber ich weiß nicht, wo der hingekommen ist. Egal.
Passt auf schon. Jeden Fall da steht irgendwie drin, hey, ist ja doof.
Ja, also ich meine, man könnte sich ja aus dem Google, aus seiner Google-ID und dem Passwort irgendwie einen Secret ableiten, was da standardmäßig zum Verschlüsseln benutzt wird. Das kannst du auf dem Gerät ablegen. Zumindest beim iPhone funktioniert das, weil da ist der Store, also der Flash-Speicher intern nochmal verschlüsselt.
Das ist bei Android auch.
Bei modernen Android-Telefonen, ich glaube ab Android 4.0 Devices geht es, glaube ich. Ja. Also bei den modernen, also gerade so jetzt, wie heißt das aktuelle Nexus-Dings? 4? Nexus 4. Beim Nexus 4 zum Beispiel ist das auch schon der Fall. Ist jetzt halt die Frage, also ich würde mal gerne irgendwo lesen, wie die da drauf kommen, dass es tatsächlich so ist, ob es da irgendwelche...
Vielleicht hat es jemand mitgeschnitten. Ja.
Oder? Also steht im Source, nehme ich an. Also es sagt auch keiner was anderes in diesem Bug-Report.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Da hätten wahrscheinlich Google-Leute gesagt, ja,
nee, ist nicht so.
Ist wahrscheinlich nicht so. Ja. Darum kann es schon sein. Aber die Sync-Dienste zu Google, ich weiß nicht, sind die Open Source? Mhm. Ich glaube ja nicht. Also das ist ja, in dem Bug-Report wird ja zwischendurch auch gesagt, nee, ist nicht unser Problem auf der Android-Plattform, sondern beschwert euch mal bei Google, weil das ist ein Google-Problem.
Ein Google-Service.
Okay, also
ja, Google-Service. Der Code kann ja sein, dass
der Android drin ist. Also der Bug-Report sagt, because Android is so popular, it's likely that Google has plaintext Wi-Fi passwords of majority of password-protected Wi-Fi networks in the world. Das heißt, er spekuliert auch nur.
Genau, also es ist im Endeffekt schon Spekulation. Da Google nichts Gegenteiliges behauptet, momentan gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich so ist.
Was ist mit im Zweifel für den Angeklagten?
Andererseits...
Ja, könnte man natürlich auch sagen, bis das Gegenteil bewiesen ist, ist es gar nicht so.
Vielleicht hat Google aber auch dieselbe Politik wie Apple, dass sie einfach nichts sagen. Nie. Ja. Also sie dementieren es nicht, sie sagen aber auch nicht.
Machen ja,
sie sagen
einfach haben gar nichts. Aber auch nicht. Also normalerweise reagieren die auf sowas.
Ja, genau, also es ist nochmal standardmäßig aktiviert auch.
Also das genau, ist es ist standardmäßig auf dem Gerät aktiviert und es ist, also was klar ist, ist, dass zum Beispiel die kompletten Configs für die ganzen Wi-Fis im Filesystem im Klartext abgelegt werden.
Ja, gut.
Die sind da.
Ja. Brauchen wir nicht.
Ja.
Ja, trotzdem wäre es ja kein Problem, wenn man das mal richtig macht, das heißt also irgendwie mit einem Passwort verschlüsselt, das und dann erst in die Cloud schickt, dann
genau. Ich meine,
ist halt schwierig.
Man will halt jetzt nicht zum Beispiel das Passwort für seine Apple ID oder sowas ablegen, aber man könnte sich ja zum Beispiel aus der Kombination Apple ID Passwort einen Passwort
oder man fragt herleiten. Die Leute nochmal, willst du dein Backup verschlüsseln?
Ah, das wollen die meisten User nicht. Dann müssen sie sich noch was merken und dann wollen sie mal restoren.
Die haben das verdient.
Ja, aber dann wollen sie restoren und dann können sie sich das Passwort nicht mehr merken und dann ist halt das Feature für die für den Arsch. Und wenn ich angucke, wie selten ich mein Telefon restore, wenn ich mir da immer, okay, ich habe einen Passwortmanager, wo ich das Zeug sofort reintipp oder halt sofort da drin mir das Passwort generieren lass, aber das haben halt viele Leute nicht.
Ja, man muss auch sagen, also ich habe jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen, es gibt dann zwei Leute, die irgendwie total aneinander vorbeireden. Der eine sagt so, ja, erstmal, es liegt ihm Klartext auf dem System rum, schön und gut.
Ja.
Der eine sagt dann, ja, es ist ja nicht verschlüsselt, dann meint er aber, dass es dann nicht so verschlüsselt ist, dass Google es eventuell nicht bekommen könnte. Also es steht hier echt nirgendwo, warum, also dass das so ist.
Und einfach nur irgendwelche Leute, die Dinge sagen.
Genau, und der andere sagt dann irgendwie, ja, von wegen, selbst wenn es verschlüsselt ist, ist ja egal, wenn Google den Key kennt.
Und alle haben halt einfach keine Ahnung.
Okay, ja, ich also, würde sagen, wir gehen jetzt einfach sofort zu was anderem, weil
völlig egal. Nee, dann gehen wir gleich zu BlackBerry, die machen das noch viel lustiger.
Noch besser als Motorola.
Also so gut machen sie es auch wieder nicht, weil Motorola schickt ja gleich alles und lockt sich ja für dich ein.
Ja, das ist so nett von denen.
So nett. BlackBerry nimmt nur erstmal nur deine Daten entgegen und speichert sie vielleicht ab oder so. Also sobald du mal einen Mail-Account einrichtest, werden deine Daten komplett mal zu BlackBerry, zu RIM übertragen. Nee, die heißen jetzt auch BlackBerry, ne? Ja. übertragen und naja, mein Gott, was soll's, ne?
Habt euch nicht so.
Ja.
Muttis.
Das ist schon echt.
Also da ist einfach noch schlimmer.
Echt heftig. Ich verstehe es auch nicht, warum man das machen muss. Also es macht keinen Sinn.
Sehr schön. Fleidi schickt mir gerade.
Ich habe gerade einen Link in den Chat gepostet. Da gibt es von irgendwie Apache Helix eine lustige Klasse, die nennt sich Online-Offline-State-Model-Factory. Ist mir gerade auf Twitter entgegengefallen. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber Online-Offline-State-Model-Factory.
Genau. Und Sie wissen, also zum Thema zurückzukommen, Sie wissen noch nicht genau, warum. Es wird in XML gesendet, was ja an und für sich schon mal eine sehr schmuddelige Angelegenheit ist.
XML ist immer schmuddelig.
Also die können nichts Gutes im Schilde führen, wenn die das in XML rappen. Normalerweise rappst du nur Sachen in XML, um was Böses damit zu tun, ganz ehrlich.
Oh, ich hab.
Das ist so wie Schalldämpfer an Waffen.
Ich hab ein. XML ist wie Schalldämpfer an Waffen.
Richtig.
Ich hab ja echt ein
gutes. XML-Schalldämpfer, fuck.
Echt ein cooles Beispiel für XML done right gefunden. Wirklich? Und zwar, es gibt von der National Vulnerability Database und die haben ihre Feeds in ASS und die haben alle Feature benutzt von ASS und es sieht auch echt gut aus. Also es sieht aus, als hätten sie sich dabei was gedacht. Und das
Moment, ist
das
ASS oder ist Atom?
Sorry, das ist kein ASS, das ist XML tatsächlich. Also da kommt ein echter XML-Bonus-Feature-Dings raus.
XML-Bonus-Feature.
Ich suche mal eins raus.
Wie Schalldämpfer.
Ja, quasi.
Der Chat spekuliert gerade, die machen das, also RIM/BlackBerry macht das, weil die ja eigentlich den Briten gehören. Also Kanada gehört ja den Briten.
Ja.
Und haben ja dieselbe Queen und so und deswegen leiten die gleich mal alle Daten an die Briten.
Macht Sinn.
Und die teilen es gleich mit der NSA und deswegen.
Ja, ist einfacher. Dann müsste die NSA nicht fragen, ob sie irgendwie zu Google gehen und sagen, hier, wir hätten gerne mal die E-Mails oder wir würden gerne abschnorcheln, sondern die haben ja ein Passwort. Ja. Egal eigentlich. Genau. Loggen sich halt ein, machen sie eben in Outlook hier extra das Konto neu, dann geben sie deine Daten ein. Dann können sie durchlesen und sagen sie nachher wieder löschen.
Also ich glaube, anders funktioniert das auch nicht. Die sind niemals in der Lage, irgendwie so Schnittstellen zu entwickeln, dass du dass da mehrere Leute drauf zugreifen können. Das ist einfach nicht möglich.
Da wrappst du Soap in XML-RPC und dann geht's ab dafür.
Ja genau, da hast du einfach plötzlich einen schallgedämpften Schalldämpfer.
Richtig, der ist so leise.
Now that's hardcore.
Ja. Richtig.
Dann kommen wir doch jetzt wieder zu den tollen Sachen des Lebens. Es gibt ja so ein paar Verrückte, die wollen der GEMA was entgegenstellen. Und zwar eine zweite Verwertungsgesellschaft, die sich dann
Not GEMA nennt.
Not GEMA.
Ja, die nennt sich C3S.
Ja, super Name.
C3PO, genau.
Ich meine, die Namensgebung, das ist ungefähr so wie GNU oder PNG.
Ping.
Also das ist genauso kreativ.
Cultural Commons Collecting Society. Die faire GEMA-Alternative.
Ich finde GNU schon echt cool dagegen. GNU ist not Unix. Ich meine, fuck yeah.
Ja, das ist zumindest rekursiv.
Das ist sehr awesome einfach. Ja. Also ich hätte mein Dings auch GNU genannt, hätte ich GNU gemacht.
Oder PNG is not
GIF.
PNG is not GIF.
Ja.
GIF.
GIF. Mr. GIF hat gesagt, es heißt GIF.
Ja,
das
keine
hat
Ahnung.
Mir jetzt schon so oft.
Der GIF-Meister.
Ingo, du bist immer noch falsch.
Nein.
Der GIF-Meister.
Kommen wir zurück zu der GEMA-Alternative, die sich gerade gründet.
Oder mal gucken, ob sie es schaffen. Also, das ist ja auch noch eine Sache.
Ja, also, ich meine, die machen das ja jetzt schon seit, ich glaube, seit 5 Jahren oder so sind die da dran schon. Und jetzt geht es halt darum, die ganzen Musiker, die nicht bei der GEMA sind, für die Organisation
selber zu binden.
Genau, für die Organisation einzufangen. Also wenn ihr selber Musik macht, könnt ihr da könnt ihr da selber aktiv werden in dieser Gemeinschaft. Und was sie jetzt natürlich auch brauchen, ist Geld, damit das Ganze funktioniert.
Ich habe immer noch nicht verstanden, wofür die das Geld brauchen, ganz ehrlich.
Wofür die das Geld brauchen?
Ja, wofür brauchen die dieses
Geld? Du musst dich als Verwertungsgesellschaft eintragen lassen.
Okay, das kostet?
Das weiß ich nicht, was das kostet.
350
Aber
Euro.
Das kostet auf jeden Fall Arbeitszeit, Geld, Nerven. Da musst du wahrscheinlich Anwälte drüber schicken, die dir...
Ach, die machen das sicher pro bono.
Bestimmt. Alles kostenlos. Auf jeden Fall.
Also sie benötigen finanzielle Mittel, um Entwickler einzustellen. Und für was entwickeln die?
Na, du brauchst zum Beispiel eine Datenbank. Du musst ja, wenn
Holy
die Künstler...
Holy crap, oh nein. Da bauen wir eine eigene. Ja, sehr gut. Das gefällt mir jetzt.
Die können es auch selber machen in Excess.
Abrechnung und Verwaltung abzuwickeln. Dafür brauchen sie irgendwie Geld.
Das willst du ja vielleicht nicht alles in Excess machen.
Oder Excel.
Ja, guck mal, wie viele Leute haben sie gerade? 400? 400 Leute, das kriegst du mit der Excel hin. Kein Problem, machst alles in Excel.
Alles.
Alles.
Eine riesige Tabelle.
Das Gute ist, kannst du direkt Kettenbriefe draus machen.
Genau, jeder, der da mitmachen will, der schickt einfach dieses Teil, füllt's aus und schickt's weiter.
Ja.
Auf jeden Fall.
So funktioniert
das. Macht Sinn.
Nein, so macht das keinen Sinn, Leute.
Was?
Leute.
Dann erzähl doch mal, was die jetzt machen.
Ja, das bin ich ja gerade dabei, okay, aber
dann machen wir einfach weiter.
Ständig. Also, die GEMA, da gibt's ja diese GEMA-Vermutung. Also jedes Lied, was in Deutschland gespielt wird, ist erstmal automatisch bei der GEMA, egal ob der Künstler jetzt wirklich in der Verwertungsgesellschaft ist oder nicht. Und deswegen ist es gut, wenn wir eine zweite hätten, weil dann könnte man sagen, diese GEMA-Vermutung kann nicht mehr Bestand haben, weil es gibt zwei Verwertungsgesellschaften, die sich dann um Musik und den ganzen Kram kümmern. Mhm. Und dann könnte man diese GEMA-Vermutung anfechten.
Das ist ja schon mal eine ganz gute Frage.
Wie sieht denn der Sperrbildschirm bei denen aus bei YouTube? Das würde ich gerne wissen, wie deren Sperrbildschirm bei YouTube aussieht.
Gibt's nicht, weil es geht ja hier um Creative Commons, also um Leute, die auch teilweise Sachen freigeben und deswegen bräuchtest du.
Aber dann, nur teilweise dann,
oder? Ja, das müssen die dann unter sich ausmachen, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Halt, weil es geht ja immer noch darum, dass die Leute auch Geld dafür bekommen, dass sie was tun.
Aber
was ja auch okay ist.
Genau, aber Musiker müssen ja nicht über. Über Sachen, über Abspielgedöns Geld kriegen, sondern über Auftritte, so. Veranstaltungen und sowas.
Das heißt, die kommen dann das, bei dir vorbei das, mit dem Klingelbeutel.
Also nehmen die kein Geld ein? Diese.
Also es ist eine Verwertungsgesellschaft, die nicht verwertet.
Ja,
ich meine, es kann ja schon sein, ich meine, du kriegst ja zum Beispiel, du kannst ja auch
Creative Commons geht ja auch, dass du zum Beispiel sagst ND, also dass du oder NC, also nicht kommerziell Sachen
das ist machst. Halt sehr schwammig. Ist es dann kommerziell, wenn ich das zum Beispiel auf meinem Blog verlinke, aber da einen Flatter-Button habe, worüber ich dann irgendwie Geld einnehme, ist es dann kommerziell oder wenn ich auf meinem Blog Google AdWords schalte?
Ja. Gut, und da müssten die dann Regeln für finden, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Also Creative Commons Non-Commercial ist halt sehr schwammig, weil halt du kannst halt sehr viele Sachen als kommerziell auslegen, die vielleicht gar nicht so gemeint sind.
Da könnte man aber sagen, ob es eine Gewinnabsicht gibt oder nicht zum Beispiel.
Nee, aber
was du mit deinem privaten Blog ja nicht hast.
Ich meine, was man zum Beispiel machen kann, ist, es gibt ja auch so YouTube-Accounts, wo du dann halt quasi sagst, okay, in meinen Videos darf irgendwie Werbung eingeblendet werden und dann kriegst du davon ein bisschen was ab. Das würde ja dann in dem Fall auch wieder an die Künstler zurückfließen. Hm. Sowas könnte man ja machen.
Also auf jeden Fall wollen wir ja dieses ganze GEMA-Gedöns überwinden, weil die YouTube-Videos wollen wir ja alle gucken mit Musik und mit toll und nicht mit GEMA-Stress. Und außerdem möchtest du auch, also das Problem bei der GEMA ist ja auch, dass eigentlich nur die 5%, die obersten 5% erstens mitentscheiden, was die GEMA so macht. Und auch eigentlich nur das Geld kriegen. Das heißt, wenn du so ein Kleinkünstler bist, der ab und zu mal irgendwo auf einer Fete spielt, zahlst du nur in die GEMA ein, aber du wirst nie was rauskriegen.
Hm. Ist halt die Frage, warum sind die dann alle bei der GEMA?
Also, weil es keine anderen gibt.
Genau, oder? Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn du doch mal bekannt wirst oder so und dein Lied oft gespielt wirst, dann würdest du ja auch was kriegen. Aber die
das
meisten,
passiert nie.
Ja, genau, deswegen würde ich auch nicht in die GEMA gehen.
Deswegen hast du auch keine Vulkanversicherung. Kann schon mal passieren, dass da irgendwie ein Vulkan in Mitteldeutschland rauskommt und dein Haus kaputt macht.
Aber auch wenn da der Rheingraben und so.
Würde ich echt nicht
abschließen. Der Rheingraben auf jeden Fall, da kann alles passieren.
Ja, nicht in den Rheingraben reingraben.
Ja. Sehr gut. Und kein Thoriumreaktor drauf bauen.
Nee, das
macht auch nicht gut.
Es macht, glaube ich, für kleine Leute keinen Sinn, in die GEMA zu gehen, weil du kriegst da eh nichts raus.
Kleine Leute, aber für große Leute ist okay, oder
du musst,
das ist einfach Sizes von dir. Das ist nicht genau.
Über 1,80.
Du musst mindestens 1,80 groß sein, sonst kommst du da nicht rein.
Genau.
Sonst lohnt sich
nicht rein. Darum geht's
ja. Also bedeutet, die spezialisieren sich auf so Creative Commons Zeug, diese C3S.
Genau, was auch bei der GEMA nicht geht. Du kannst nicht unter Creative Commons releasen, wenn du bei der GEMA bist.
Richtig. Bedeutet aber auch, sie würden kein Geld verteilen, weil es gibt ja keine Einnahmen in der Hinsicht.
Also, na gut, du kannst ja auch unter der Creative Commons, wie gesagt, nicht kommerziell lizenzieren oder dass du...
Also wenn es dann einer kommerziell lizenzieren wollte, müsste der das dann quasi mit denen machen. Okay. Also, so eine Blanko-Lizenz, keine Ahnung, wie würde man das dann lizenzieren?
Du gibst dann quasi, du stellst deine Werke
unter Licensing.
Ich glaube, wir müssen mal ein Interview mit den Leuten machen und dann können wir das alles fragen.
Also nur noch eine These. Es könnte sein, dass du deine Werke unter einer NC-Lizenz veröffentlichst, aber dann halt den Rest der Verwertungsrechte an diese, wie heißt sie? C3PO C3PO abgibst und C3PO nimmt dann kann das quasi für dich dann an kommerzielle Anbieter weiter lizenzieren und du bekommst dann
oder halt was du auch machen könntest, ist das eine Lied stellst du unter Creative Commons so als Promo und das andere
No Promo.
Und das andere Lied oder das ganze Album stellst du halt unter eine Lizenz, wo die Weitergabe nicht vergeht.
Nee, du kannst auch das gleiche Lied unter zwei Lizenzen stellen, ist ja kein Problem.
Dann darfst du aber heutzutage nicht in der GEMA sein. Das kannst du
ja,
nicht.
Ja, ja, klar, aber es geht ja um C3PO gerade.
Genau, da würde das funktionieren. Da kannst du also ein Lied unter zwei Lizenzen stellen oder ein Lied unter die eine Lizenz, unter eine Creative Commons und ein ganzes Album unter was anderes, damit das die Radiosender spielen und dir Geld geben.
Cool.
Das würde bei der
Verwaltungsgesellschaft
so bescheuert. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir alle die GEMA nicht gut finden.
Ja, ich denke
auch. Ja, genau. Mhm. Und damit es eine Alternative gibt, könnt ihr jetzt hier auf Start Next, was so ähnlich ist wie
Startkicker.
Nicht Kickstarter, not Kickstarter ist, könnt ihr spenden, dass die das hinkriegen.
Und du kannst sogar auf deinem iPad machen mit der App. Das ist echt voll praktisch.
Ja. Super.
Also ich habe da gleich mal ein bisschen Geld eingeschmissen, weil es ist total gut.
Voll gut.
Dass sie das machen.
Kriegst du ein T-Shirt?
Limited Supporter T-Shirt. Nee, ich habe nur bis Hall of Fame geklickt.
Das reicht doch nirgendwo hin.
Kriegst du mal ein T-Shirt, Ingo?
Nicht mal ein T-Shirt.
Kann man ja noch erweitern. Gut, also ich wollte nur mal darauf hinweisen. Ich finde es total gut, dass die das machen und ich glaube, wir müssen mal da ein Interview zumachen und noch ein bisschen mehr Kram. Wie genau das dann alles funktioniert. Oder wenn ihr Künstler seid, könnt ihr euch auch mal bei denen beteiligen. So, das war das Kraut der Woche. Jetzt kommt der Linus Torvalds der Woche, weil der hat wieder lustige Sachen gesagt. Nee, eigentlich wurde er angegangen auf der Kernel-Mailing-Liste und hat gesagt,
von wem?
Fuck you!
Von wem wurde er angegangen?
Von der Sharp oder so, von der Frau.
Sharp hieß sie. Ich gucke jetzt gerade mal.
Und sie hat gemeint, er ist voll böse.
Genau,
also voll radikal.
Und er beleidigt immer Leute. What the fuck, guys?
Richtig, er hat halt geraged, weil er irgendjemand was committed hat und er hat gesagt...
Sarah S. Sharp hieß es, sorry.
Genau.
Was?
Sarah S. Sharp. Genau, hat er jetzt gesagt...
Das ist hier ein Name. Nicht in Ordnung. Ingo.
Ja.
Pfui. Was? Kleine Pfui.
Wieso ich
beide Pfui.
Ach,
sie heißt so.
Okay, machen wir weiter.
Genau, auf jeden Fall hat er gesagt so, was zum Fick, Jungs, hat denn irgendeiner von euch Schwachmaten sich überhaupt mal diesen Commit, der als Stable markiert wurde, angeschaut oder kompiliert? Weil wenn du das auf x86-64 kompilierst und das ist das Einzige, wo der Commit überhaupt Sinn macht, dann kriegst du ein riesiges fucking Warning über irgendwelche Braces. Und die so, ihr habt es nicht mal kompiliert und als Stable markiert. Ihr seid
Huren.
Es gibt nicht genügend Schimpfworte in der englischen Sprache, um dieses Verhalten zu beschreiben. Für Linus Torvalds schon, der musste dann irgendwie anfangen Schwedisch. Er ist ein Schwedisch sprechender Finne, dann war es wahrscheinlich Schwedisch, was er da...
Schwedisch sprechender Finne?
Ja, ist eine Minority.
Genau, Minderheit.
Auf jeden Fall.
Nee, weil die beiden mögen sich nicht, die beiden Länder. Finnen und Schweden, keine gute Kombination. Nee,
ist trotzdem eine Minderheit.
Und dann kommt dieses Torvalds raus.
Genau, und er hat dann
so viel Hass.
Perkleen Fittipä gesagt, was fucking Motherfucker heißt. Genau, auf jeden Fall ist es auch ein Sendungstitel übrigens, wollte ich nur anmerken. Können wir nehmen.
Fucking Motherfucker.
Dann haben wir total viele Zuschriften aus Schweden oder Finnland. Oder beides.
Alter Schwede.
Genau. Auf jeden Fall hat er geraged und dann wurde er angeraged von einem Anti-Rage-Frau.
Von der Sarah S. Sharp.
Genau, die hat dann so gesagt, das ist doch irgendwie, was heißt Verbal Abuse? Nee,
Beleidigung.
Du beleidigst halt die Leute.
Sie hat beleidigt. Ja, sie hat sich halt drüber aufgeregt, dass er die Leute immer beleidigt und irgendwie so Public Shaming betreibt, indem er einfach jetzt Einzelne hervorgreift. Ich muss sagen,
ich hätte es gar nicht mitbekommen, dass wieder jemand beleidigt hat. Nee. So oft ist einfach.
Nee, ich mein, Linus Torvalds ist dabei halt auch immer ziemlich kreativ und er findet ganz und er findet dabei ganz neue Arten zu fluchen, also so
und Leute zu beleidigen.
Bunch of Masturbating Monkey oder Interface-Nazis. Also der ist da halt schon kreativ dabei.
Und das macht es doch nur besser, oder?
Also ich finde das Ganze schon amüsant. Ich meine, es kann schon sein, dass es da Leute gibt, die da ein bisschen von ihrem Gemüt her irgendwie lieber eine friedliche Atmosphäre und irgendwie sowas, so ein bisschen, dass man aufeinander Rücksicht nimmt und so weiter haben. Kann ich auch nachvollziehen.
Aber ich kann halt auch die Argumentation von Linus verstehen, dass er halt sagt, ja okay, wir sind alle unterschiedlich, und aber wenn du irgendwie höflich im Internet bist, dann wird dich keiner hören. Und wenn Leute Scheiße bauen, dann sagt er das lieber vorne raus, statt irgendwie so eine Fake-Höflichkeit aufrechtzuerhalten und dann halt zu sagen, ja gut, dann gibt's irgendwie hier, was ist denn das deutsche Wort für Backstabbing? So, dass man halt hintenrum
hinterfotzig.
Hinterfotzig,
genau. Dass die Leute anfangen, hinterfotzig zu sein, passiv-aggressiv werden und so weiter. Dann ist er lieber aktiv-aggressiv, und dann ist es halt auch offensichtlich.
Also diese komische Höflichkeit, die Amerikaner immer so an den Tag legen. So,
genau,
so
alle.
Ja, so, ja. So, genau. Wie geht's dir? Interessiert mich kein Stück, aber ich frage trotzdem. Genau. Oh, total mir geht's gut.
Mir geht's gut.
Mir total scheiße, aber dir will ich nicht erzählen. Ja. Ja.
Mir geht's gut, und dir? Und dann antworten sie noch nicht mal. Das ist das Schlimmste einfach. Weil das normal ist, weil es klar ist, was sie antworten.
Du weißt, wo du dran bist, ja?
Damn. Sehr gut, im Chat ist hier gerade ein Link
zu lustigen Sachen.
Ja, Tourette, du Fotze.
Sehr gut.
Also
ich kann
das auch verstehen, diese Sarah S. Sharp, total guter Name.
Intel-Entwicklerin, ja, übrigens.
Intel-Entwicklerin, ja, genau, und Intel. Implementiert irgendwie am USB-3-Gedöns.
Oh, das ist so scheiße, das USB-3 gerade. Das echt? Ist echt voll fies. Ich muss das bei
demnächst
mir,
irgendwann mehr Strom.
Ich muss das bei mir unloaden, weil sonst mein UMTS-Modem nicht mehr funktioniert.
Ja, dann schreib doch mal der Sarah S. Sharp, dass es totaler Scheiß ist.
Ey, das ist voll der Scheiß.
Da gibt es nicht genügend englische Worte, um zu beschreiben, was das für ein Scheiß ist. Also ich kann das schon verstehen, also gerade so aus weiblicher Sicht, also ich bin keine Frau, aber...
Du hast das Recht, eine Frau zu sein, ist okay.
Ja, also ich kenne auch genügend Männer, die dann halt...
Lass Frauen mich doch, sind?
Nein. Okay, nein, die sich beleidigt fühlen, wenn man sie öffentlich dafür...
Denunziert.
Ja, genau, macht. Wenn man sie denunziert oder wenn man sie einfach runtermacht, auch wenn das überhaupt nicht persönlich gemeint ist. Aber es gibt halt auch viele, die einem das sehr böse nehmen und dann lange...
Tough Titties.
Also ja,
ist kein Pony.
Sorry, gut, Leute. Also auf dieser Kernel-Mailing-Liste herrscht halt ein rauer Ton, und es gibt halt Leute, die sich damit nicht zufrieden geben oder da sich deswegen raushalten, weil sie einfach ankotzt, ständig runtergemacht zu werden. Und gerade bei...
Das ist ja sein Projekt, kann er machen, was er will.
Und gerade Frauen ist es wohl so, dass die da irgendwie von diesem männlichen Gehabe, sich da gegenseitig anzubrüllen, irgendwie ein bisschen abgestoßen, angewidert sind, und deswegen es auch weniger Frauen gibt, die am Linux-Kernel mitentwickeln. Und von daher kann es ja sein, dass mehr Frauen besserer Umgangston auch ein Weg werden.
Sie können
richtig, kann es auch, wenn du Suahili redest, dann würden die ganzen Suahilis sich ja auch mitentwickeln, aber
sie
das ist nun mal nicht so.
Sie können bei GNU Herd mitmachen, weil da sind das super happy Funtime.
Super happy Funtime.
Weil da wird eh nie irgendwas fertig, und von daher
ist
auch egal.
Auf dem Mailing ist wahrscheinlich einfach tot alles.
Die sind einfach glücklich. Shit, ich habe gemacht, dass USB 2.0 funktioniert. Fuck yeah. Und also wow, ich habe es nicht kompiliert, aber ich finde es awesome.
Ja. Richtig, stable.
man muss halt auch sagen, Linus ist da halt schon seit, was für ein Jahr haben wir? 2013? Seit über 20 Jahren ist er auf jeden Fall schon der
am
Mensch. Am Ragen. Über 20 Jahre am Ragen.
Der lebt nicht mehr lange, wenn er schon seit 20 Jahren raged.
Das ist eigentlich die schönste Antwort gewesen. Ich rage schon seit 20 Jahren. Wie lange arbeitest du schon an Linux? Ja, habe ich mir gedacht.
Seit wann ragest du schon? Gar nicht.
Ich hab schon mehr Schimpfworte in den Kernel committed als du Gesamtcode, ja?
Ja.
Wie unfreundlich.
Nee, also man muss halt auch sagen, er hat da halt auch eine gewisse Verantwortung, das Projekt vorwärts zu treiben, und das ist vielleicht auch seine persönliche Meinung, dass es halt nicht produktiv ist, wenn man jetzt da ständig auf die Gefühle von allen Rücksicht nimmt, sondern dass am Ende des Tages halt irgendwann auch mal... funktionierender Code bei raus.
Ist eben die Frage, wie da so Angebot und Nachfrage bei den Kernel-Entwicklern ist. Also ob sich's wirklich lohnt, nett zu sein, und dann kommen vielleicht mehr Leute, die Zeug entwickeln, oder ob du schon so viele Leute hast, die Zeug entwickeln, dass er kann das Zeug ja allein schon lange nicht mehr machen, da hat er seine Generäle irgendwie für.
Ja, der hat seine ganzen Committer, da gibt's ja auch irgendwie dann so Vergleiche, dass er so Craig Crewer Hartmann sagt, have you seen this guy? He's intimidating. I wouldn't mess with him. Ja.
Nö, ja, das ist halt sein Führungsstil. Wenn man da nicht mitmachen will, macht man da nicht mit. Ich finde es immer, dass Leute immer so denken, dass alles zur Diskussion steht und dass jeder eine Meinung haben muss. Es ist einfach nicht so.
Aber die
es ist halt sein fucking Projekt. es ist ja natürlich, wird es von vielen benutzt und im Endeffekt haben da so viele beigetragen, dass der ja quasi auch viele andere Rechte daran haben, aber es ist nach wie vor sein Projekt, er ist der Head Honcho da und er macht halt, was er will. Und wenn es jemand nicht passt, muss er nicht mitmachen. Punkt. Es ist, also ich kann es verstehen, wenn es was ist, wo du gezwungen wirst, mitzumachen. Wenn mir jetzt irgendwie wenn die Rentenversicherung mir alle zwei Monate einen Brief schreiben würde, wo drin steht, hör mal zu, du blödes Arschloch, dann würde ich mir denken, das ist echt nicht nett von euch, weil ich muss bei euch mitmachen. Aber du kannst doch auch nicht in Mitglied vom Arschloch-Club werden und dich dann beschweren, dass sie dir einen Brief schreiben, wo du Arschloch drin steht.
Ich meine, es ist halt auch die Frage, ob man.
Willkommen, du Arschloch.
Ich meine, ist halt auch die Frage, so wie bei Politikern, dass man sagt, okay, Politiker, wenn die irgendwann mal höhere Ränge erreicht haben, dann haben die sich mittlerweile schon so oft irgendwie, haben die ihre Ideale schon so oft verraten, dass die bis dahin, wenn sie oben sind, gar keine Ideale mehr haben. Kann man natürlich auch sagen, wenn man mal irgendwie bei den Main-Kernel-Entwicklern dabei ist, dann hat man schon so viel rumgeschumpft und Leute beleidigt, dann ist man vielleicht dann halt auch so, ich weiß es nicht. Ja. Ich fand nur das Zitat aus dem Post von Torvalds ganz lustig, dass er meinte so, I tell you about professional, I'm sitting here in my bathroom. Ja, ich meine, da ich kann beide Seiten verstehen und nachvollziehen, aber letzten Endes ist es halt schon so, wie der Mark sagt, Torvalds ist derjenige, der da halt die Sachen...
Der Diktator,
der manchmal wohlwollend ist, aber halt auch nicht immer.
Und manchmal sehr beleidigend.
Das wäre eine schöne Tagline, so Linus Torvalds, you get what you get and don't be upset. Punkt, du kriegst es einfach, ja. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja FreeBSD programmieren. Ja.
Also was man halt oft sieht bei so Softwareprojekten, wenn du den Hitler hast quasi, ja. als Kopf, dann passieren Sachen und es werden Sachen fertig. Bei Python ist es zum Beispiel der Guido und das Zeug wird auch fertig und das ist relativ cool.
Ja, bei Ruby ist es Mats. Gut, Mats ist halt nett im Gegensatz zu Linus. Ja, ist ein
netter Typ, das wird nichts. Da kann man sehen, scheiße. Verloren, direkt
abgestellt. Diese komischen Japaner.
Haben immer noch kein Multithreading richtig. Wenn der Torvalds da dran gewesen wäre, der hätte vor 2,5 Jahren hätte jemand so lange angeschrien, bis der vor seinen Augen
während er im Bademantel hinter ihm steht, er hätte den Gil rauspatcht.
So ein bisschen da gab es diese Szene bei Password Swordfish, wo der auch so eine Waffe Waffe an den Kopf kriegt.
Achso, währenddessen noch.
Ja, aber das ist ja, genau, und so ähnlich wäre das auch, nur dass Linus halt währenddessen ihn angeschrien hätte. Ja. Ingo dreht dann Regeln, ich höre mich jetzt nicht mehr.
Mit der Peitsche so, Peitsche, los, arbeite.
Also die neunschwänzige Kabelpeitsche.
Ja.
Mit Netzwerkkabel.
AJ45 Peitsche.
Richtig.
Wo vorne schon alle abgebrochen sind, ja. Richtig.
Das heißt, musst du einen Treiber für schreiben, wenn du dich damit ausbrauchst.
Ja. Schön.
Treiber, der dich auspeitscht, ist auch sehr gut.
Genau.
Kommen wir doch zur Pornosucht. Ich glaube, das passt hier total gut rein.
Oh ja, der Typ
wenn man sich schon auspeitschen lässt.
Typ ist toll.
Ich finde das krass. Also es geht um einen Typen, der hat Apple verklagt für seine eigene Pornosucht.
Ja, weil er standardmäßig nicht gesperrt wurde.
Genau. Standardmäßig hat er keinen Pornfilter auf seinem Telefon gehabt. Er hat gesagt, hätte das gehabt, dann hätte ihn seine Familie und seine Frau mit den Kindern nicht verlassen.
Dann soll er einfach nicht vor seiner Frau und seinen Kindern.
Ich finde das awesome.
Nee, seine Ausrede war, dass er auf Facebook.com wollte und aber aus Versehen fuckbook.com eingegeben hat.
Und dann
bin eingeloggt. Nee, dann hat er gesagt, holy fuck. Dann hat er sich Bilder von den Frauen angeschaut und seitdem mag er seine nicht mehr. Das ist wirklich seine Argumentation.
Und das Schlimmste ist einfach, dass er damit durchgekommen ist. Das ist das Allerschlimmste.
Ist das schon durch?
Ja. Das ist Faith in Humanity lost einfach. Das ist so
schlimm. Ja gut, okay, das wird ja Appeal geben und dann wird es auch overturned. Ich finde es immer so schlimm. Ich finde, wenn Richter zu oft Sachen overturned bekommen, dann sollte man einfach rauswerfen. Du hast achtmal was falsch gemacht.
Ja, einfach 3 Strikes für Richter. Bam.
Richtig.
Wenn bei denen irgendwie dann Gerichtsurteile wieder zurückkommen, 3-mal, dann bist du weg. Dann richtig. Denkst du nächstes Mal besser drüber nach.
Das Problem ist halt, bei manchen Sachen macht es ja Sinn, dass die auch ist, quasi.
Ja, so wie beim Kernel entwickeln quasi. Dann nach 3-mal wirst du so hart angeschrien, dass du freiwillig aufhörst, Richter zu sein.
Aber manchmal macht es ja auch Sinn, dass man als Richter dagegen ist.
Jemand bräuchte einfach so einen dubiosen Menschen in einem Bademantel, der dann ab und zu ins Gericht, in die Gerichtssaal reinstürmt. Und
die haben doch alle so Mäntel an, oder?
Ja, aber das ist
diese Bademantel ist eine Robe, ja. Bathrobe.
Man könnte die ja mit so Frotte-Uniformen ausstatten.
Ja, stimmt, die haben doch auch manchmal diese weißen Dinger. Das ist ja quasi mit der Linus Reiko im Handtuch um die Schultern.
Du meinst die Haare oder was?
Oh, nee, da gibt es doch diese komischen Rollen, diese weißen. Und da kann sich Torvalds rein.
Also
ja, es gibt einmal Kragen und einmal Optim. Die Perücken, die auch so runtergehen.
Image Optim.
Image Optim, genau. Okay, machen wir mal, weil sonst wird es spät. Image Optim ist cool, weil Image Optim ist so ein Boss-Dingens. Das ist im Grunde nur so ein nettes GUI, ich glaube nur für Mac oder so, um alle möglichen Image Lossless Compression Tools, aber auch irgendwie Loss-Dingsy-Compression-Tools.
Lossy.
Und Lossy, genau. Und da hat jemand Zopfli reingebaut.
Zopfli?
Und
Zopfli was ist ein Zopfli?
Der ist zlib-kompatibel. Also ist ein Kompressionsalgorithmus, der Zeug generiert ist, kompatibel zu zlib ist, aber wesentlich härter komprimiert. Und viele von den PNGs zum Beispiel können ja komprimiert sein, zlib-mäßig. Ja. Und wenn du das mit Zopfli komprimierst, dann werden die alle kleiner und ja, und
so kommt trotzdem, her
trotzdem noch dasselbe. Ich glaube Schweizer.
Zopfli, ja, das war's dann.
Oder Zopfli, oder.
Okay. Aber das heißt, das ist voll gut, weil das einfach abwärtskompatibel zu Legacy-Shit ist.
Er ist ungefähr 100, also 100-fach langsamer, aber 5% kriegst du da noch raus. Also alle 5%, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Flickr mal einfach auf alle den Zopfli loslässt, dann haben die auf einmal 1 Gigabyte weniger Daten.
Aber du brauchst den ja auch 100-mal länger, um den Shit zu entkrebeln.
Nee, zum Zukrebeln. Ist ja kompatibel mit zlib, also entkomprimieren geht gleich schnell.
So,
aber komprimieren braucht halt 100-fach so lang. Aber dafür fetzt es richtig gut.
Das ist ja cool, dann will ich es auch.
Kudam.
Sehr gut.
Richtig.
Sehr
cool. Image Optim neu, Zopfli.
Da hätte man auch einen guten Übergang machen können, weil der hat Porn in seinem Namen.
Okay. Wow.
Aber gut. ADN bringt es.
Was? Also, es gibt echt nicht genügend Schimpfwörter, um dir hier.
Dein Verhalten zu beschreiben.
Ja. Hey, ich kann nichts dafür.
Was? Doch, du redest. Das ist
du
einfach
also rund bist genug. Du. Also denkst, oder auch, egal.
Pour over.
Was ist ein Pour over?
Pullover ist ein
Pullover?
Pullover. Okay. Das ist ein neuen Dienst, den App.net gelauncht hat, wo man quasi seine RSS-Feeds und Atom-Feeds
RSS!
Wiederum nach App.net reinfüttern kann und die unterstützen da halt auch schon die ganzen süßen Sachen, wie jetzt irgendwie die Link-Entities und du kannst halt sagen, ja, wie oft die posten dürfen und der Code ist auf GitHub, deshalb ist es noch umso besser. Und
also das ist dann in einer Kontaktliste oder wie?
Nee, da kannst du einfach sagen, hier, ich werfe da meine RSS-Feed rein und dann postet dieser Account, wenn es da was, also wenn zum Beispiel, Binärgewitter-Account, wenn es einen neuen Podcast gibt, dann wird da automatisch was gepostet auf App.net.
Das so, können wir machen.
So was, was man zum Beispiel momentan mit,
wie man es gerade mit
Feedburner machen kann, was so semi-gut manchmal funktioniert, so ein bisschen. Ja, also so minimal. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Und wie gesagt, den Code kannst du zur Not, wenn du Bock drauf hast, auch selber hosten. Mhm. Und die haben das auf AppSpot gehostet und das unterstützt auch PubSub, und den ganzen Kram. Mhm. Und daher ist es ganz cool, finde ich.
Total gut.
Kann man mal ausprobieren.
Quine Relay. Gott, ist Quine Relay gut.
Ich mag
diesen Marmetyp. Quines sind ja so Programme, die andere Programme kompilieren.
Ja, das ist und total.
Der hat über 50 hintereinander gebaut. Ja, es ist ein Ruby-Programm, das ist ein Scala-Programm, also das ist ein Scala-Programm evaluiert. In ein Scheme, in Shell, Smalltalk, Tickle, Anlemda, Vala, Verilog, Whitespace, Ada, Algol, Org, Boo, Brainfuck, C, C++, C#, Clojure, COBOL, CoffeeScript, Common Lisp, Forth, Fortran 77, Fortran 90. Go, Groovy, Haskell, Icon, Intercal, Jasmin, Java, LLVM, Assembler, Logo, Lua, Makefile, MSIL, MSIL, keine Ahnung, Node.js, Objective-C, OCaml, Octave, Parrot, Assembler, Pascal, Perl, PHP, Pyke, Prolog, Python, R, Rex. Das Rex, wenn du das kompilierst, kommt wieder das Ruby-Programm vom Anfang raus.
Ja, und das Schöne ist, das ist auch noch so hart ab, also ist auch noch schön hart obfuscated, der Ruby-Code.
Also ja, du kannst es aber nicht normal schreiben, oder?
Ich weiß nicht. Was ich mich gefragt habe, wie baut man denn sowas?
Siehst du also, doch da?
Du musst fucking Code gut sein.
Angucken. Einfach Code angucken, fertig.
Code angucken.
Einfach fucking gut sein musst du.
Ich glaube, du musst da wirklich, wirklich gut sein, weil das ist nicht trivial, sowas. Also so. Also ich kannte mal so Geschichten, du hast zum Beispiel so ein Perl-Teil.
Ich habe auch so ein Perl-Teil.
So ein Perl-Teil. Also so ein Perl-Skript. Wenn du es in Perl ausgeführt hast, dann hat es einen bestimmten ASCII-Art-Scheiß ausgegeben und wenn du das in .ps umbenannt hast und einen Drucker gesendet hast, dann hat der Drucker das gleiche ASCII-Art-Teil ausgedruckt. Okay. Aber das ist ja noch trivial, denke ich.
So. Ja, und das Krasse ist eben, das Programm, wenn du das anschaust, das Ruby-Programm sieht so aus wie irgendwie, ist es ASCII-Art gleichzeitig auch.
Ja, das ist
ein riesiger Todesstern mit irgendeinem Davidstern drin.
Das ist das, was ich gemeint habe mit hard obfuscated, der hat sogar Tests.
Okay. Es gibt Leute, die haben einfach zu viel Zeit oder wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen und deswegen bauen sie sowas.
Vielleicht ist der auch einfach nur so hart gut.
Vielleicht ist der also der hat das tatsächlich in Steps geschrieben, das heißt, der sagt von Fortran 90 ist eine Funktion, wo er dann Shit zusammenkrepelt und danach batscht er die einfach nacheinander zusammen Miracles und dann ist fertig.
Ja,
Miracle. Aber ist auf jeden Fall sehr hardcore.
Das ist schon, gewinnen. Also das ist, der hat dafür wahrscheinlich schon eine Weile gebraucht.
Ja, so Nachmittag geht er schon mal drauf.
Oder auch zwei oder auch drei. Netzneutralität. Die EU findet Netzneutralität jetzt irgendwie blöd und meint, die Nelly Kroes, die da ja die EU-Kommissarin und dafür zuständig ist, die hat ja vor irgendeiner Zeit mal getwittert, dass sie diese Netzneutralität irgendwie gut findet und irgendwie will, dass dass man es beibehält und daraus vielleicht ein Gesetz macht, aber jetzt findet sie es irgendwie total doof und meint, die Telekom-Konzerne, die müssen schon irgendwie Geld verdienen und Innovatoren sein und irgendwie auch
Innovatoren.
Ja, total gut, ne?
Telekom-Konzerne, Innovatoren. Oxymoron, oder? Ziemlich hart. Ziemlich hart.
Und deswegen müssen wir da jetzt mal wieder ein bisschen vorgehen dagegen. Also.
Ja, sollten wir. Das
auf jeden
ist nämlich
Fall.
Nicht cool.
Nee. Ich verstehe auch nicht, was die da schon wieder geritten hat. Also doch, ich verstehe es schon. Da waren viele Lobbyisten, haben irgendwie Geld in die Tasche gesteckt und haben gejault und haben gesagt, boah, Netzneutralität ist so blöd, jedes Paket irgendwie gleich, ist doch total dumm. Wir wollen jetzt endlich mal Quality of Service und irgendwie extra Sachen verkaufen und mehr Geld machen. Bitte, 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 liebe EU-Kommission, macht das doch mal. Und jetzt haben die gesagt, ja, machen sie.
Macht Sinn.
Ja.
Macht Sinn.
Also, aufstehen, kämpfen. Dagegen sein.
Gegen Europa.
Es gibt nicht genügend.
Europa in Schutt und Asche legen. Die Länder aber einzeln wieder in Ruhe lassen.
Ja, gut, da gibt es schon so ein paar Sachen, die man auch gleich mal mit.
Na.
Jetzt hängen hier mal nicht den Hitler raus.
Oh Mann.
Ingo, den Hitler hängt raus.
Ihr seid einfach so unprofessionell.
So, und da gab es in der letzten Sendung nicht irgendwie Kommentar, wo sie geraged wurden?
Ja, ist auch wieder so.
Immer werden wir geraged.
Wir sind halt keine 15-jährigen Kiddies, aber wir sind jung geblieben.
Sorry.
Jung geblieben. Chat ist auch gerade gefallen, es gibt nicht genügend Schimpfworte, um die Sendung zu betiteln. fand ich sehr lustig.
Ist unser benägelter Blog irgendwie total am Arsch?
Der Ingo hat es komisch wieder.
Ich gar nicht.
Ja,
ich
doch, das war.
Die Kommentare sind kaputt.
Was, die Kommentare sind kaputt?
Ja, irgendwas mit dem Markdown, das du da eingefügt hast. Plötzlich stört die Kommentare.
Ich bin nicht schuld. Okay, müssen wir nachher.
Konsole fail to. Ja, holy fuck. Fail to load resource.
Bei mir laden sie.
Bei mir laden sie nämlich auch.
Also ich kriege hier überall 404er wegen Dinge. Aber egal, dann, wenn es bei euch geht.
Vielleicht bist du nicht mit auch 404er, aber das ist irgendwie Twitter-API.
Bin ich in einem anderen.
Genau. Aber GitHub hat total was super Tolles gemacht. Wir haben es ja schon vor einer Weile mal. Ich glaube, die hören Binärgewitter, weil die sind wirklich total coole Jungs und.
Die haben auch keine Manager.
Die haben keine Manager und hören garantiert Binärgewitter, weil wir haben irgendwann mal geheult und gesagt, könnte GitHub nicht einfach den Leuten so Lizenzen vorschlagen, damit die, weil wir mal irgendwann drüber geredet haben, dass irgendwie 70% Code auf GitHub irgendwie nicht mit einer Lizenz versehen ist und das ja irgendwie blöd ist, wenn man es wiederverwenden will. Und GitHub hat reagiert und eine Webseite gemacht, Choose a License, und wenn du jetzt Code eincheckst, neues Projekt anlegst,
hat es mal einer ausprobiert? Ja, ich habe es gerade gesehen, ich habe es hier offen. Du kannst
also wenn du legst jetzt gerade ein neues Projekt an, ne, und kannst dann gleich irgendwie angeben, welche Lizenz das Ding haben soll. Welchen Git-Ignore du haben willst und daneben gleich welche Lizenz.
BeAware.
Genau, du kannst dann quasi.
Ja, gibt's nicht.
Kein BeAware.
Kein What the fuck Public License, auch alles Kacke.
Ja. Also nichts, was man verwenden könnte. Nur Mainstream-Lizenz.
Sie haben Creative Commons 0.0, was quasi so ähnlich ist.
Also sie haben GPL, V2, MIT, AGBL.
Du musst dich alle vorlesen, das können
und so weiter noch
selber.
Ein paar.
Ich habe schon alle Quine-Sprachen
vorgelesen. Genau, wollte gerade sagen, der Marc hat das schon gemacht heute mit Sachen aus dem Internet vorlesen.
Ja. Richtig. Können wir mal anfangen, die GPL Gippel zu nennen?
Gippel.
Gippel V3. Oh, ja, mein Programm ist über Gippel lizenziert.
Gippel.
Ja, bring in the Gimp. Gippel.
Bring in the Gippel. Was ich ein bisschen uncool finde, wobei... Ah, okay, nicht uncool. Ich habe gerade geguckt, da ist dann so ein kleines Fragezeichen nebendran, und wenn wir dann da drauf klickt, dann kommt man auf diese Webseite, die wir gerade angesprochen haben, nämlich, haben wir es schon erwähnt, choosealicense.com.
Ja.
Und
da ist mal so in drei Schritten irgendwie erklärt, genau. Pass auf, wenn du einfach nur ganz einfach haben willst und es so einfach wie möglich, dann MIT, wenn du irgendwie mit Patente irgendwas so hast, dann nimm doch Apache. Und wenn du nur um Teilen bemüht bist, dann doch GPL.
Also wenn du bemüht bist, dass alle deine
wieder zurückteilen.
Alle deine Leute auch
AIDS teilen
Homies.
Müssen.
Alle deine Homies. Alle deine Homies AIDS bekommen, dann
was? Hab ich gerade irgendwas verpasst? Ich habe nicht zugehört, was passiert ist. Ich hab noch mal Lizenzen.
Ja. Flydeep-Pfui.
Ja, das macht Sinn.
Flydeep-Pfui.
Nee, ist auf jeden Fall gut beschrieben. Also im Endeffekt ist es halt so 3 Schritte. Was willst du mit der Lizenz machen? Was für Lizenzen gibt's? Und was für Projekte benutzen die? Und bekannte Projekte vor allem. Wobei, NuGet, was ist NuGet?
NuGet ist dieser Windows-Paketmanager.
Ah, okay. Also Apache-Lizenz hätte man auch irgendwas Bekannteres wahrscheinlich, wobei für Desktop-User ist vielleicht
NuGet. NuGet hieß irgendwie mal, also das ist, heißt NuGet, quasi
Nugget.
Nugget.
Ist es ein Nugget. Okay.
Das hieß früher irgendwie so Schokolade oder sowas, Chocolate.
Ja, und dann hieß es...
Deswegen glaube ich, dass es Nougat heißen soll. Nougat.
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 Also ich glaube, es heißt Nugget einfach.
Nugget.
Macht Sinn,
ja, wahrscheinlich. Hätte man vielleicht was bekannter, weil die irgendwie so Apache, Subversion, Nugget, das sind alles 3 Sachen, die ich irgendwie nicht benutze, aber... Ja, ist auf jeden Fall eine coole Seite.
Und nur Sachen, die Fleide benutzt, sind bekannt.
Ja, auf jeden Fall. Der Chat sagt gerade, wenn das GIF heißt, dann heißt es doch GPL.
Jippel?
Nein.
Jippel.
Nein, Jippel. Bloß Jippel. Bei der einen.
Das ist Mr.
Jiff hat gesagt, es heißt Jiff.
Ja, und fertig. Er hat immer noch keine Ahnung. Ja, aber wenn er G nicht richtig aussprechen kann,
das
dann hat er keine Ahnung.
Es geht nicht ums Aussprechen. Er hätte auch sagen können, das heißt nicht GIF, das heißt Urgel.
Futz!
Einfach Urgel. Und dann alle so, ja, fuck.
Hast du die lustigen Urgels gesehen? Ja, es ist vollkommen egal.
Neue Katzenurgel.
Wir können ja auch die GPL in Zukunft.
Gippel.
Gippel?
Gippel.
Einfach den Gippel.
Einfach mal weggippeln. Rumgippeln.
V3 gippeln. Gippel V3.
Also wir finden es auf jeden Fall gut, dass die GitHub-Leute jetzt erklären, was Lizenzen sind.
Ja.
Und ein bisschen enforcen, dass die Leute einfach eine Lizenz dranpappen an ihren Scheiß. Wenn er schon öffentlich auf GitHub steht, dann kann er auch eine Lizenz dranpappen.
Macht Sinn.
Finde ich super.
Damit es einfach verwendet werden kann.
Sinn.
Und man nicht die Leute hart annerven muss. Darf ich deinen Code verwenden? Und dann antwortet er irgendwie nicht. Dann muss man nochmal nerven. Darf ich deinen Code verwenden?
Und dann piratisierst du ihn einfach.
Das ist das Schönste. Oh Gott, das gefällt mir auf so viele Arten gerade.
GitHub.
Just-in-Time-Hub. Das wäre mal awesome.
Der .com will alles verschlüsseln.
.com will viel. Der .com kommt jetzt erstmal ins Gefängnis und dann vielleicht auch wieder nicht.
Echt? Oh shit.
Keine Ahnung.
So wie die ganze Zeit.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja. Also Kim.com nach Tempora und Prism findet da jetzt Mails, müssen verschlüsselt werden. Bist du total gut dabei?
Ja.
Und Crypto-Messenger, nachdem wir ja letztens gesagt haben, der Katzenchat geht nicht.
Ja.
Crypto-Cat
ist leider.
Machen wir jetzt einen neuen Crypto-Messenger. Also finde ich total gut. Kim, weiter so.
Richtig.
So.
Schön. Ganz viele Sachen von mir. Ganz kurz: Es gibt eine DEFCON-Doku. Da gibt es irgendwie eine 20-Minuten-Preview, die eigentlich ganz interessant aussah. Es ist jetzt nicht direkt News, aber für mich ist es neu. Ich wusste nicht, dass es das gab. Und die wurde jetzt auch schon irgendwie ausgeliefert oder. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist die raus für Leute, die sie irgendwie gezahlt haben. Da gab es irgendwie mal so ein Kickstarter-mäßiges oder so. Ja. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie die DEFCON-Doku und das ist mal ganz interessant. Ich habe es mir noch nicht gekauft und auch nicht anderweitig angesehen, aber Vorschau ist 20 Minuten, kann man mal angucken. Opus 1.1 hingegen ist News.
Sehr gut.
Und ja?
Super viele Graphen und Shit.
Ja, genau. Und auch so total
und ich
viele.
Ich verstehe einfach nichts davon.
So total viele Parallelgeschichten, wo du irgendwie den Player anklickst und er lädt dann irgendwie alle 3 Sachen und sagt dann so, klingt es in Opus Original, 1.0, 1.1, ladidadi.
Genau, das ist.
Du siehst immer die Bitrate mit so komischen Nupsis.
Und da kannst du wirklich hören, ob du den Unterschied hörst. Und das ist echt, echt cool.
Genau.
Und das, ja, Graphen sehen besser aus oder nicht so gut.
Richtig. Und sie haben total viele krasse Sachen verändert. Also von 1.0 zu 1.1 irgendwie Surround Encoding war zum Beispiel total krepelig bisher. Die haben so eben so das billigste Surround Encoding, haben so, jeder kriegt einfach fucking Bitrate. Bitrate für alle. Das ist so wie wenn du irgendwie bei Oprah irgendwie jeder ein Auto bekommst. Nur da hat jetzt halt einfach jeder Surround-Kanal so unendlich viel Bitrate bekommen. Und das haben sie total geändert, dass die auch wieder ein bisschen aufeinander abgestimmt sind. Sie haben die Low Frequency, die LFE-Sachen, also so Subwoofer. Der Subwoofer-Kanal, der war irgendwie bisher Also die haben, diese Opus besteht aus zwei Codecs quasi, diesen Zelt und genau, Silk. Und, irgendwie gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass sie hochauflösende LFE, also die haben irgendwie dann mit diesem hochauflösenden Codec das nicht so gut komprimieren können in unteren und müssen irgendwie komische Sachen machen. Da haben sie jetzt auch dieses Switchen von Wand, zu welchem Codec geswitcht wird, wesentlich verbessert. Dieses Surround Masking, wie ich schon gesagt habe, also da kannst du gerade bei so Mehrkanalsachen total die Bitrate verringern.
Genau, und Speech und Musik geht jetzt wohl viel besser.
Genau, und Bitrate Tonality Estimation ist auch irgend so was Neues, also total viele, viele Sachen. Wie Felix gerade gesagt hat, die Unterscheidung von Musik und Audio, und Musik wird normalerweise ja mit dem Silk gemacht? Nee, was ist der schlechte? Der Voice Low Bitrate?
Also der für Silk. Sprache ist, nee, der für Sprache ist, ist der Silk, genau.
Genau.
Silk und, Voice und der bessere, Codec, genau. Und der bessere ist der Zelt.
Genau.
Der ist halt besser für
also
Music.
Der Zelt ist für Musik, genau. Und der Silk ist für Sprache. Der Silk kommt ja von den Skype-Leuten und Zelt kommt von XIF.
Auf jeden Fall können sie wohl diese Unterscheidung, wann jetzt jemand spricht und wann irgendwie Musik kommt, irgendwie wesentlich besser detektieren.
Mit Marker of Chains, was Opus automatisch besser macht.
Deswegen ist ja Opus so total toll für Podcasts, gerade wenn dann noch Musik drin ist.
Aber ich will keine Musik in meinem Podcast.
Niemand
ja,
will Musik-Podcast.
Du kannst in deinen anderen Podcast.
Genau, da können wir auch gleich mal sagen, die neue Radio-Tux-Sendung ist draußen und da ist es genau der Fall. Da gibt es ja immer mal Musik. Und dann, wir haben übrigens über Arch-Linux geredet.
Wow. Wir reden die ganze Zeit über Arch-Linux.
Ja,
apropos Arch-Linux.
Ja gut, aber weißt du, man muss den Leuten ja auch mal den anderen Leuten Arch-Linux näher bringen und mal erklären, warum das so cool ist. Und genau das haben Legic und ich kaputt. In der letzten Sendung gemacht.
Ich finde Arch-Linux cool, weil das sich echt cool installieren lässt.
Ja, aber es geht immer kaputt.
Ja, aber dafür
wieder.
Lernt man was.
Aber wenn du ja, was
schon,
aber was
ich,
haben wir jetzt
ich
was
hab das schon gelernt und das ist dann einfach jedes Mal
dumm. Ja, du hast es vielleicht schon gelernt, andere Leute müssen das noch lernen.
Das ist richtig.
Also wenn man Linux lernen will, ist Arch-Linux das Beste, wo gibt.
Also wenn du was haben willst, was niemals kaputt geht und wo du immer einen Weg zurück hast, dann musst du NixOS ausprobieren. Ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet.
Ja, und wenn du Arch-Linux im Besser hältst, dann musst du Manjaro Linux nehmen.
Nee, das ist schon, Manjaro, schon gut. Manjaro.
Ist schon gut genug.
Ja, aber ja. Manjaro ist ein einfaches Arch-Linux.
Also ich habe mit Slackware gelernt, das war irgendwie noch
wie
ein bisschen...
Wie Arch-Linux einfacher?
Oh yeah, Arch-Linux einfacher, genau.
Das war ein bisschen kreblich. Sehr kreblich.
Ne, ja.
Wenn man einen Install-Manager drum...
Package-Manager brauchen wir nicht.
Reden wir drei Gespräche nebenbei. Wenn man...
bei nur vier Leuten, das ist echt gut, ey.
Drei Gespräche. Okay. Wenn wir noch vier Gespräche hinkriegen, dann wird's richtig gut.
Wir haben halt kein Podcasting-Guild. Das wäre eigentlich mal so ein Global Interpreter-Log für uns. Nee. Wäre schon fetzig. Wenn dann einer gerade im I.O.-Wait ist, wenn er gerade so irgendwie nachdenkt, dann kann ein anderer kurz reinkommen, ihm den Thread einfach wegschnappen, anfangen zu labern, bis er dann nachdenken muss. Und dann, es wird immer.
Einfach niemals nachdenken.
Das wäre eigentlich cool. Einfach, du wirst preempted, sobald du nachdenken musst, sobald du aufhörst zu reden.
Jetzt nächster, genau. Manjaro Linux ist Arch-Linux, bloß mit tollem Installer und aufpassen, dass nicht so viel kaputt geht.
Und wie machen die das? Achso, die haben
machen
das
Skripte. Die machen Skripte ringsrum, dass es...
das ist so awesome. Die also haben Skripte, dass Arch-Linux nicht kaputt geht.
Genau.
Das ist schon echt, echt gut.
Bei diesem Switch, Bin-User, Dingsbums, haben sie richtig schöne Skripte gehabt, die aufpassen, dass es nicht kaputt
Vielleicht
geht.
Vielleicht sollen die einfach bei Arch-Linux mitarbeiten und den ganzen Shit fixen die ganze Zeit.
Ohne Scheiß.
Einfach mal das Richtige tun.
Ey, das wird so viel. Also, letzte Radio-Tux-Sendung, wer was über Arch-Linux hören will oder nicht bei uns nicht schon genug gehört hat und Musik will und deswegen total toll Opus Codec für solche Geschichten, wenn Musik und Sprache und Gedöns nebenbei.
Gute Sachen.
Ja.
Ganz kurz, Kenianer haben jetzt irgendwie ein Drittel von den Bitcoin-Wallet jetzt, weil die benutzen alle M-Pesa, so ein Mobile-Payment-Dingens und also, M-Pesa hat jetzt Kipochi integriert, was ein Bitcoin-Wallet ist. Das bedeutet, Kenianer können jetzt hart Bitcoin machen.
Mit ihren Telefonen drin. Ja.
Richtig.
Tun sie voll das gut. Tatsächlich?
Nein.
Okay.
Also sie haben nur ein Wallet, aber...
Sie könnten. Wenn du einen Kenianer jetzt Geld schicken willst, dann kannst du ihnen...
Du meinst, wenn er Geld hätte?
Ja, wenn sie Geld hätten, würden sie Bitcoin kaufen.
Okay, sehr gut.
Haben aber nicht.
Aber du kannst ihnen welche schicken.
Mhm. Also okay. Ich finde Bitcoins noch anstrengend zu benutzen, weil das halt einfach so hart fluktuiert durch die ganzen Leute, die einfach spekulieren und dann wieder ihren Shit verkaufen und dann explodiert es um
20. Ja gut, du kannst es ja live kaufen, quasi. Also du kannst es ja schon
das ist tatsächlich der einzige Weg, wo du dich dann nicht schlecht fühlst, dass du Bitcoins gekauft hast.
Richtig.
Oder Bitcoins verkauft hast. Also je nachdem, du fühlst dich einfach immer schlecht. Und das ist halt irgendwie nicht so cool.
Ja,
aber so live kaufen, das ist das Einzige, was...
Wobei das ja auch nur so psychologisch ist, weil die
Bitcoins... Ja, ist ja, klar, das ist total psychologisch, aber das macht einen einfach fertig.
Richtig, gerade jetzt ist neulich wieder auf $100 gegangen.
Ja, und davor war es...
Ich habe bei 120 habe ich mir viel gekauft oder so.
Ja. Also, und jetzt geht es gerade wieder runter auf 90.
Ja.
Das ist halt voll der Scheiß.
Jetzt geht es gerade aber auch wieder hoch auf, schon bei 92 jetzt.
Okay. Ja, also wie gesagt, man fühlt sich einfach immer schlecht.
Aber die fallen bei dir aus dem Miner raus, von daher ist egal.
Das, bei mir ist das nicht egal. Bei mir fallen... Was ist eigentlich mit dem Minern?
Natürlich hat sich in der seit der letzten Woche oder vorletzte Woche?
Vorletzte Woche.
Seit der vorletzten Woche hat natürlich absolut nichts getan.
Der liegt jetzt bei der Bundesnetzagentur rum und die gucken
ja, so, da sitzt jetzt
die rechnen
davor.
Die rechnen jetzt.
Die meinen jetzt auf deinen Kosten. Die haben alle Miner eingecheckt.
Sehr gut.
Was ich ja gesehen habe bei Butterfly Labs, die Dinge kosten jetzt aber das Doppelte.
Ist auch nicht mehr derselbe. Das ist nicht mehr der Jalapeno, sondern der Mini One oder sowas in der Art.
Egal, aber der hat auch nur 5 GHz.
Ja, aber es ist ein anderer. Irgendwie unsere hat 4,5 theoretisch.
Dann haben meine fahren beide auf 5,5.
Alter, 5,5. Da kommt aber einiges Money Money.
Ja, also ich Break-Even 2/3 erreicht jetzt.
Cool. Hätte ich ihn, aber ich habe ihn nicht. Aber ich habe auch schon quasi mit sowohl mit dem Bitcoin-Miner als auch mit Deutschland als Verwaltungsapparat komplett abgeschlossen.
Sehr gut.
Weil wenn die mir also ich will ja nicht viel, ja, ich will ja nur einen Bitcoin-Miner aus den USA zu mir und wenn sie mir das nicht erlauben, dann ziehe ich einfach ein anderes Land.
Und benutzt dort Linux for Work Groups.
Richtig.
Aber das kommt jetzt hier nicht raus.
So gut.
Linux 3.11. Das ist so gut. Wir haben sogar das...
Dafür kriegt er ein +1 von mir.
Sogar das Maskottchen ist geändert worden.
Der Unicycling Gorilla, was es vorher hieß, wurde umbenannt in Linux for Work Groups.
Ja. Ja. Das fand der Linus Torvalds, hat er wahrscheinlich wieder geraged. Nee, das hat er einfach gemacht. Weil sowas Rage quittet er nicht oder Rage
sondern
gar nicht.
Rage gewinnt er einfach.
Er macht's einfach. Er denkt sich einfach so abends in seinem Bademantel, was mach ich denn heute noch?
Weißt du, ob Windows 3.11? Lol.
Richtig, und dann ist er einfach, weil er ist halt schon so der Macher-Typ, ja?
Der macht das einfach.
Der sagt einfach, fuck it, committen.
Bam. Genau, ich habe ja die Commit-Rechte, ich kann ja einfach in das Git reinschreiben und dann macht er das einfach.
Git Commit.
Das ist dann wirklich Rage Winning,
ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Und da hat er sich diesmal gedacht in seinem Bademantel, hey, er lernt es einfach Linux for Workgroups und hat gleich das Maskottchen geändert. Also ihr kennt ja, wenn man so irgendwie eine CPU hat, ist da nur ein Maskottchen. Wenn man da mehrere hat, dann kommen die manchmal zu viert.
Echt?
Ja?
Ich muss mal meinen Computer neu starten.
Es kommt drauf an, wie es eingestellt ist.
So, ich habe es nicht eingestellt. Dann kommt es nicht, oder?
Ach so, ich habe immer gedacht, das ist ein Anzeigebug.
Ich habe auch gedacht. Lol,
Linux. Ist wirklich so. Ich habe immer gedacht, das ist ein Anzeigebug.
Vom Grub hängt es doch da drüber oder so.
Ja. Das sah nämlich wirklich hässlich.
So Framebuffer.
Ja, das sah halt nicht schön aus. Und ich dachte immer, das ist ein Bug, dass da jetzt irgendwie mehrere.
Ach so, aber, ja,
okay,
Sinn.
Das ist absichtlich. Jetzt haben wir das auch geklärt.
Absichtlich.
Danke für die Aufklärung.
Und absichtlich haben sie diesmal einfach eine kleine Windows-Fahne dran gemacht. Und
das ist schon echt hübsch. Das ist einfach fucking.
Das ist aber Rage-Winning. Ich hätte gerne so eine Rage-Winning-GIF-Datei, wo du ihn so Rage siehst und dann auf einmal so ein bisschen wie wenn bei Super Mario, wenn du in den Stern kommst, dann auf einmal überall Regenbogen kommen und alles so total hübsch wird. Dass du einfach so hart rage, dass du auf irgendwann ein Winning abrutschst.
Genau, dass du dann plötzlich
vom Regen in die Traufe quasi nur anders.
Von Rage and Winning.
Dass du plötzlich auf einem goldenen Einhorn auf dem Regenbogen reitest.
Richtig. Wenn du so, ach, das ist wie dieses Runner's High. Wenn du irgendwie nach so 4-5 Kilometern langsam einfach den harten Endorphin-Flash kriegst, so macht er das mit dem Ragen auch. Wenn er einfach schon so lange geraged hat, dass er irgendwann so Endorphine kriegt, dass er nur noch am Gewinnen ist.
Genau, rage dich glücklich.
Rage dich glücklich.
Sehr gut.
Ja, das ist so ein bisschen wie frisst die Hälfte nur mit Ragen.
Ja. Rage dich schlank.
Rage dich glücklich, rage dich schlank. Genau, was auch gut war in Linux 3.10, also 3.10, nicht 3.11, da ist ein TCP Tail Loss Probe Patch reingekommen. Da hat der Ilya Grigorik hat es gepostet und das ist irgendwie so eine 6% Average Reduction für kurze HTTP-Transfers. Kannst du irgendwie, ich habe es auch nur so halb angelesen.
Was machen die denn da? Tun die da das Congestion Window standardmäßig hochsetzen oder?
Sie nehmen diese, da gibt es irgendwelche so Retransmission Timeouts, wenn irgendwie hinten was wegfällt, statt die zu machen, switchen die auf was um, das sich Fast Recovery nennt. Mhm. Und das macht es irgendwie total viel.
Also das ist halt wahrscheinlich, das ist mehr als nur irgendwo ein Timer drunter gesetzt. Also das sind irgendwie 150 Lines, die sich in allen möglichen Dingen geändert haben.
Richtig,
das heißt, genau. Da ist richtig was dazugekommen und besser.
Okay,
was richtig. Der gute ist.
Und auf jeden Fall, also laut Google-Daten, und der Ilya arbeitet ja bei Google, die haben es gemessen, sagen sie, es gibt wohl für kurze HTTP-Transfers, also so ganz kleinen Krepel, circa 6% Paketreduktion.
Genau, und was? Sie haben einfach einen Draft implementiert von ITF, was für gut ist.
Einfach das heißt, sagen,
es
bam,
war schon da und dann haben sie es einfach genommen.
Einfach mal Macher sein. Bisschen Leute beschimpfen, bisschen IETF-Drafts implementieren und dann ragest du dich einfach
klank. Genau, also ihr könnt den Draft lesen, weil da steht voll viel drin und da ist gar kein Code drin, im Gegensatz zu dem anderen.
Einfach weniger Code ist manchmal mehr Code.
Ja, manchmal versteht man dann vielleicht auch Dinge, wenn man zum Beispiel kein C kann.
Ah Gott, Gulli. Ich glaube, Gulli hat von Torrent Freak das Ding übernommen und es waren, glaube ich, beides mal Falschmeldungen.
Echt?
Also ohne das wirklich jetzt zu lesen, was bei Gulli steht, es war so, dass HBO irgendeinen Bot hat, der halt immer raged, wenn du Game of Thrones hochlädst und dann DCMA-Complaints an Google schickt. Und da war blöderweise auch irgendwie ein Torrent von VLC dabei.
Genau.
Und dann sagen jetzt alle, oh nein, HBO will VLC verwiesen. Ich so, welcher? Wer lädt denn VLC über den Torrent runter? Was seid ihr für komische Leute?
Ich würde es machen.
Holy fuck, lad auf keinen Fall Programme über den Torrent runter, außer es ist irgendwie das offizielle
von der offiziellen Seite. Was ist mit der Linux-Distribution?
Das sind keine Programme.
Doch, ganz viele Programme.
Das ist eine ISO-Datei, das zählt nicht.
Das sind Programme
quasi. Kannst du da doppelt draufklicken in Windows und startet's?
Ja, gut. Das geht, wird gemountet, kein Problem. Wahrscheinlich direkt
Auto gestartet. Wird gemountet, direkt in Bootloader übernommen,
startet neu, bam. Ich glaube, Auto gestartet direkt.
Das gefällt mir.
Und ich glaube, dann kommt die Hilfe. Also ich weiß nicht, was für eine Distro, also bei manchen Distros kommt dann auf jeden Fall die Hilfe in so.
Ach so, wenn sie,
ja. Ich habe verstanden, da kommt die Hilfe.
Die Hilfe.
Ah. Sehr gut. Du bist einfach so professionell heute.
Ah, das ist unglaublich. Die Distribution heute hilfig. total.
Ich bei DRM.
Alles über DRM?
Ja, alles über DRM Evasion in PDFs und keine Ahnung was. Und das geht eigentlich nicht um diesen Blog selber, sondern halt um die ganzen Tools, die er gepostet hat dazu. Nämlich irgendwie
DRM Removal Tools für E-Books.
Genau, für was gibt's noch? Für ganz viel anderen Shit. Achso, nee, das ist tatsächlich nur dafür. Aber es gibt, der schreibt vor viel zu diesen DM-Sachen und was man dagegen machen kann. Und dann gibt es zum Beispiel, du hast DM von iBook, was irgendwie dieses iTunes-Zeugs ist. Mhm. Und dann hast du hier DM bei irgendwie anderen Dingen. Und du kannst die dann quasi alle entkrepeln mit diesen Bonus-Tools. Und wir rufen hier nicht zur Piraterie auf. Denn ihr habt ja alle Kaperbriefe und dann ist kein Problem.
Achso, ja, gut, wenn du einen Kaperbrief hast, hast du keine Piraterie mehr.
Nee, ist Kaper.
Du musst ja im Namen des Königs.
Ja. Genau, keine Kaper.
Keine Kaper.
Das heißt also, wenn ihr Kaperbriefe habt, kein Problem, sonst.
Wie sieht denn das so mit internationalem Recht aus, wenn ich jetzt irgendwie der König von Andorra wäre oder so und dann Leuten Kaperbriefe für HBO-Serien gebe?
Du kannst einfach sagen, das ist bei uns in Ordnung.
Ach so, okay.
Ja, gut, du kannst aber sagen, du kannst
bei uns piraten. Zieh einfach auf so eine Insel und sag, das ist dein und mach deine eigenen Gesetze.
Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich da mal abholen, ist...
Die wurden doch jetzt gerade indoktriniert, oder?
Von also USA. Das Hoheitsgebiet...
Die haben USA hat einfach gesagt, lol.
Richtig. Stell mir auch so vor, wie da so fünf so Überlebensnerds drauf sind, so, wow, wir haben unser eigenes Land. Und dann kommen die USA und sagen, nope.
Das unser Land.
Ist egal. Ist auch egal. Die USA kommt da einfach rein und waterboarden nicht für 3,5 Tage und dann gehen sie wieder.
Ist egal.
Die USA hat einfach ihre Hoheitsgewässer so weit nach vorne gelegt.
Bis in die Themse rein.
Die haben einfach ein Glas Wasser mitgebracht und auf den Tisch gestellt. Das ist unser Hoheitsgewässer.
Haben wir mitgebracht, dass USA.
Es geht ja um das Wasser, nicht die Geografie, sondern das Wasser selber.
Da hat der Begriff Waterboarding wieder eine ganz andere Bedeutung.
Richtig.
Ja. Okay. Jedenfalls, also du kannst einfach ein Land haben und dann kannst du sagen, Kaperbriefe für alle.
Danke. Auf jeden Fall.
Sehr gut. Richtig. Lesefu. Lesefu.
Laserfu.
Laserfu.
Laser.
Können wir das heute, ich benenne das Lesefu mal heute in Laserfu um.
Nein, dann findet uns keiner mehr.
Ist egal.
Wir werden gemocht wegen diesen lustigen Überschriften.
Ja. Laserfu ist toll. Auf jeden Fall, okay, mein erster Laserfu ist, ich meine, die meisten Leute finden es ja total laser, wie die G1 Garbage Collection im JDK 7 abgeht, ja?
Ja, voll
laser. Und total laser. Und Charlie Hunt und Monica Beckwith haben da einen QCon-Talk gehalten, Da gibt es auch irgendwo ein Video, aber das klang total langweilig. Und im Grunde steht aller Text auf den Slides, deswegen habe ich die Slides verlinkt.
Oh, das kann keine gute Präsentation gewesen sein.
Dann. Das war eine fiese Präsentation. Das sind irgendwie 54 Slides und
viel zu lesen.
Aber es sind ein paar schöne Bilder drauf und die erklären halt so ein bisschen, wie die G1 Garbage Collection läuft und was da für, warum die ein bisschen effizienter ist als so ein Parallel Mark and Sweep, also der da immer noch irgendwie drin steckt, aber was da der Unterschied ist und lohnt sich da mal das durchzulesen. Ich würde jetzt auch einfach mal das QCon-Video suchen, weil manche Leute interessiert es vielleicht. Auf jeden Fall mein Lesefu, G1 Garbage Collection, Deep Dive, Dingenskirchen. Und es ist eine Frau erstaunlicherweise, die Chefin von der Hotspot Performance Garbage Collection.
Warum erstaunlicherweise? Was bist du für ein Sexist?
Weil es drei Frauen in der IT gibt, sogar drei. Und dass die dann der Head Honcho von dem Team ist, ist statistisch gesehen recht unwahrscheinlich. Deswegen erstaunlicherweise, weil...
Nee, guck mal, du musst überlegen, kennst du viele andere Frauen in IT? Das heißt, du hast gesagt, es gibt relativ wenig, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es ist.
Dass sie es ist? Aber ich habe ja gesagt, dass es eine Frau ist, nicht, dass sie es ist.
Ja, dass sie als Frau quasi in diesem...
Sie als Frau, ja, aber ich habe nicht gesagt, dass sie als Frau. Ich tiefer in die Scheiße.
Service-oriented Data.
Mark hat verloren.
Service-oriented Data.
Nicht oriented? Service-oriented Data Denormalization for Scalable Web Applications.
Gesundheit.
Sehr langer Paper-Titel. Ja, ist ein kleines, nettes Paper, wo es darum geht, mal so ein bisschen zu zeigen, wie sich die Denormalisierung von Daten, die man benutzt, auf mehrere unabhängige Dienste, die voneinander unabhängig voneinander optimiert werden können, wie sich das auswirkt. Und das zeigen die an drei Standard-Web-Benchmark-Frameworks-Tools. Das eine ist Rubis, dann Rubos und dann noch TCPW. Ich kenne die jetzt alle drei nicht, aber ich habe es mal das Paper durchgelesen und das ist eigentlich ganz interessant und das deckt sich so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt momentan in meinem Projekt gemacht habe und untermalt deshalb ein bisschen, was ich in meiner These schreibe, was ich ganz gut finde. Ich pick's jetzt eigentlich auch nur, oder ich empfehle es jetzt eigentlich auch nur, weil ich für meine These gelesen habe. Aber kann man mal kurz lesen. Hat
haben auch alle lustige Namen.
Ja.
Was gut ist.
Ja, hat, ich sehe es jetzt gerade nicht, 10 Seiten.
Läuft.
Kann man mal schnell.
Kann man mal lassen.
Wurmhol-Leute, was?
Wurmloch soll das eigentlich sein. Ich weiß nicht, was da draus geworden ist.
Wurmloch-Leute finde ich total gut. Wurmloch-Leute.
Ja, Wurmloch-Leute und EVE Online. Ja. EVE Online finde ich immer so nett drüber zu lesen, weil das ist ja irgendwie so...
Hast du es denn schon mal gespielt?
Nein, eben nicht.
Du solltest mal spielen.
Ich habe mir einfach so Gameplay-Videos angeschaut und so... Nee, da bin ich noch
super
abhängig.
Langweilig.
So sahen die Videos auch aus. Aber da gibt es halt unendlich viele Leute, die irgendwie total drauf sind und... es gibt dann irgendwie so eine Spielergruppe, die irgendwie sich darauf spezialisiert hat, irgendwie mit
zu Wurmlöchern. Zu gewinnen?
Ach so. Nee, mit Wurmlöchern irgendwie im Spiel zu interagieren. Und da gibt es so einen kleinen Artikel auf techhive.com, so ein kleines Interview und was die komisch macht. Und das ist ganz nett zu lesen. Einfach mal so leichtes Lesen am Abend.
Sehr gut. Okay.
Wurmloch-Leute in EVE Online.
Sehr gut. Wo wir bei anderem leichten Lesen waren, hier.
Stop glorifying hard work and long hours!
Ja, das ist so ein Rage. Arr. Das ist so ein Rage, den einer auf seinem Blog gepostet hat.
Ja, schon old, oder?
Ja, wo es halt im Endeffekt darum geht, dass es eigentlich ziemlich uncool ist, zu sagen, oh Gott, ich habe letzte Nacht so viel gearbeitet, oder dass man das halt mal ab und zu notgedrungen machen muss, aber dass es nichts ist, wofür man sich irgendwie freuen muss und was man irgendwie jetzt als positiv darstellen muss, weil das führt halt zu einer Kultur, die man in seiner Firma nicht haben will.
Fertig.
Im Endeffekt einfach das. Und er hat das Ganze noch zu einer Yahoo... genau, er hat noch eine Yahoo-Answer dazu gepackt, was auch ganz lustig ist. Ziemlich kurzer Post, aber passt. Kann man angucken.
Ja, schön.
Short Story of Human Error.
Nee, da kommt jetzt
also,
noch irgendwie...
Genau, die Ericsson Stage of Psychological Development ist interessant, so ein kleiner Artikel.
Was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag?
Total krasse Sachen, ne? das ist ganz interessant, das ist so ein Psychologiemodell und was ich da interessant fand, war die Stufen, die jetzt eingeteilt wurde, mit den Essential Questions, die das irgendwie gibt.
Ist das ein bisschen wie das Dreyfus-Model, oder?
Nein.
Okay.
Glaube ich nicht, oder?
Significant Relationship Mother.
Genau. Es geht auf jeden Fall darum, was die verschiedenen Abschnitte in welche Stufen die unterteilt werden können. Ich fand die Essential Questions ganz nett. Es gibt irgendwie von 0 bis 2 Jahre, Can I Trust the World? Von 2 bis 4, Is It Okay to Be Me? Von 4 bis 5, Is It Okay for Me to Do, Move and Act? Dann geht es irgendwie weiter, Can I Make It in the World of People and Things? Das ist dann so von 5 bis 12. Dann diese Teenager-Phase, Who am I? What can I be? So diese ganze Selbstfindungsgeschichte. Dann von 20 bis 24, wenn man irgendwie nicht mehr so komisch ist.
Oh scheiße, wir sind schon fast im letzten Stadium. Chillt euch das vor, da kommt nichts mehr.
Und jetzt haben wir jetzt von 25 bis 64 haben wir Can I Make My Life Count? Was auch irgendwie so hinkommt, gefühlterweise. Was
ja, und danach kommt nur noch Tod.
Ja, und dann ab 65 bis zum Tod ist es okay to have been me. Bedeutet, da überlegst du dann so, war das jetzt eigentlich alles okay, was ich gemacht habe? Und dann denkst du dir, oh, ich kann's fetzig. Und dann sitzt du so da und trinkst deinen Eistee. Ist geil, ne?
Ja, super. Also du brauchst eine Pfeife. Weil Pfeifen gehört immer
ja, so eine Meerschaumpfeife.
Ja. Aber nur in Kuba am Strand oder so.
Kuba am Strand. Muss ja nicht auf Kuba sein, es kann ja auch irgendwie.
Durch die Erderwärmung ist dann ja hier Kuba.
Ja.
Hm. Aber so am Strand?
Oder auf dem Strand. Oder auf dem Mond.
Nee, da ist so dunkel.
Naja. Ach, das kriegt man schon hin.
Ich mag keine Mondschafe. Auf jeden Fall war das ganz interessant, mal durchzulesen. Und
Du bist also zu viel im Internet rumgesurft und bist zufällig auf der Wikipedia gelandet und hast das gelesen.
Paperplanes.de ist total die gute Seite. Die hatten das Lehrerhandbuch damals.
Ja, das ist der, oh Gott, wie heißt der denn? Mir fällt sein Name nicht mehr ein. Matthias Meyer. Der hat mal bei Basho gearbeitet und ist mittlerweile beim Dings-Team.
Travis CI?
Bei Travis CI, genau.
Alle guten sind bei Travis CI. Berlin, wir fahren nach. Ja.
Ist auf jeden Fall auch wieder ein cooler Blogpost von ihm, wo er so, der ist irgendwie auf einen Artikel gestoßen, wahrscheinlich wieder Hacker News irgendwie, der heißt How I Fired Myself. Und da geht es um so einen Entwickler, der halt so zu Testzwecken Schreibzugriff auf eine Produktionsdatenbank hat und dann aus Versehen irgendwie den falschen Knopf geklickt hat und die komplette User-Datenbank.
Das war so eine Spielefirma, ne?
Genau, gelöscht hat und im Endeffekt alle zahlenden Kunden aus der Produktivdatenbank geschmissen hat, für die es keine Backups gab. Und im Endeffekt. Nope. Oder alle Backups zwei Monate alt waren und dann wurde im Endeffekt die komplette Last auf diesen einen armen Entwickler abgeladen und dieser Blogpost von Matthias Meyer, der erzählt jetzt einfach mal, dass es eigentlich nicht die Schuld von diesem Entwickler war, sondern was da außenrum noch alles schiefgegangen ist und das ist ganz nett zu lesen.
Richtig. Ja. Außerdem ist es total gut, weil er hat eine Webseite, die ungefähr ein Drittel der Bildschirmbreite nicht mal befüllt.
Ja, ist aber dafür ist mit das Dings typisch generiert.
Das macht sich besser.
Mit Jekyll.
Es macht's nicht besser.
Nee, macht's nicht besser.
Immer noch ein Drittel. Auch wenn es mit Jekyll.
Ja. So, oh, also so einen fucking riesigen Bildschirm. Ja, gute Idee. Dann benutze ich da nur ein Drittel.
Du einfach immer so lang Command Plus bis.
Ja, bis es dann irgendwie schräg in der Mitte ist. Ja, yeah. Wow, fuck.
Dann kann ich wieder scrollen, links, rechts und dann.
Das ist okay, wenn du ein Telefon hast, aber du willst ja nicht so viel steht auf dem Telefon.
Ich weiß. Ich lese solche Sachen normalerweise auch in Instapaper. Also ich habe den Artikel jetzt auch auf meinem Kindle gelesen.
Das ist einfach traurig, dass du ein extra Shit brauchst.
Ich überlege, von Instapaper wegzugehen irgendwie. Ich habe ein paar Artikel in letzter Zeit, die nimmt einfach immer den falschen Fuckshit raus. So, dann löscht er wieder Code-Kommentare oder so Code-Blöcke und ich weiß nicht. Vielleicht irgendwie andere Sachen. Nee.
Okay, dann nicht.
Genau. Why Mobile Web Apps Are Slow ist ein riesiger,
sehr riesig.
Riesiger, mit Paperlinks angereicherter Rant, nicht direkt, aber eine Erklärung, warum Mobile Web Apps auf Handys keinen Sinn machen. Einfach so kategorisch.
Noch nicht.
Nee, generell. Nee,
kategorisch. Niemals.
So, das Hauptproblem ist also, es ist nicht, dass JavaScript als Sprache langsam ist, weil so vom Ausführen her ist das nicht so das Problem. Das ist dann irgendwie zweifach so langsam oder fünffach so langsam, wenn es mal blöd läuft. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist, dass Garbage Collection. Garbage Collection ist effizienter oder mindestens genauso effizient wie manuelles Speichermanagement. Sobald du circa achtfach, also sechsfach, wenn es geht, ab vierfach so viel Speicher, wie du brauchst, also wenn du, sagen wir mal, über vierfach so viel Speicher, wie du eigentlich brauchst, hast. Mhm. Also wenn du quasi ein Fünftel von deinem Speicher benutzt und vier Fünftel davon sind frei. Und dann kann Garbage Collection richtig effizient arbeiten, der kann das Zeug umschichten und benötigt nicht so Ewigkeiten. Und das Problem das hast du auf Mobiltelefonen.
Das heißt, das macht voll Sinn, dass mein Telefon 2 GB RAM hat.
Ja, dann nimmst du einfach mal einen Screenshot zum Beispiel oder ein Foto. Und dann hat das Foto 8 Megapixel und das hast du dann in Rohdaten und dann hast du auf einmal keinen Speicher mehr frei, weil irgendwie das Ding
Pixel by Pixel.
Pixel by Pixel musst du ja irgendwo roh haben und wenn du es bearbeiten willst, noch irgendwie sowas. Und es ist einfach immer so, dass dein Handy meist nicht genügend Speicher frei hat, um Garbage Collection sinnvoll zu machen.
Ah, das macht Sinn jetzt.
Und da haben sie halt auch also so unendlich viele Links to Paper. Und ja, das ist generell auch das Problem, dass auf x86 ist es auch super schnell geworden, das ganze JavaScript-Zeug, auf ARM so ein bisschen mäßig, weil ARM generell eher auch langsam ist wie x86. Und er sagt dann halt, so vergleichbar ist das Ganze von der Performance her, also so Desktop mit mit mobilen Vergleichen, also Intel-Performance von diesen ganzen Engines mit den ARM-Engines vergleichen, ist grob so, wie wenn du auf dem Desktop ein IE8 hast. So sind wir gerade bei der Performance von den mobilen JavaScript-Engines.
Ist nicht so gut dann.
Nicht so wirklich gut. Und die ganzen Google Docs zum Beispiel und Gmail und so, die sagen alle, IE8 können wir nicht machen, weil es zu langsam ist. Google Wave zum Beispiel hat niemals IE8 supportet, weil sie gesagt haben, sorry, JavaScript ist da zu langsam für, selbst auf unseren Oshis, die wir da irgendwie in den Laptops haben. Die netten neuen Core-Prozessoren kannst du vergessen.
Ist auch lustig. Ich habe letztens irgendwo, ich habe es auf Twitter gelesen und habe es nicht weiterverfolgt. Ist vielleicht auch Hörensagen, was ich gerade erzähle, aber dass JavaScript auf einem iPad, nee, auf einem aktuellen iPhone irgendwie um Faktor 5 oder so schneller ist als auf einem normalen Rechner in IE9.
Gut, ja, das kann sein. Aber das, da gab es ja auch all diese, diese ganze optimierenden JIT-Compiler, Tracing-JIT-Compiler, wo sie sich am Anfang so ein riesiges Wettrüsten geliefert haben, wo sie alle gesagt haben, wow, JavaScript wird fucking schnell, aber da hat sich blöderweise auch seit 2 Jahren grob sehr wenig getan. Da gibt es so ein paar wieder, Benchmarks, die Standard-Benchmarks bringt recht wenig. Also sagt der hier zumindest und liefert auch ein paar.
Sagen wir mal so, die machen halt keine Sprünge mehr um mehrere Faktoren, sondern jetzt wird es halt mal um 2-3% schneller und das spürst du halt nicht. Früher haben überhaupt. Die irgendwie halt mal angefangen, oh, wir bauen jetzt mal einen JIT-Compiler ein, oh, es wird jetzt um Faktor 10 schneller oder jetzt fangen wir mal an, irgendwelche Sachen zu tracen und härter zu optimieren. Mhm. Dann wurde es halt schon sehr viel schneller.
Genau.
Und so, dass man es halt auch gespürt hat. Aber mittlerweile, sind es halt Details, die du so als normaler User, wenn du nicht gerade irgendwelche Benchmarks fährst, merkst du es halt nicht mehr.
Und was er dann eben sagt, ja, und normalerweise, was Apple dann halt gemacht hat, Apple hat dann unendlich viel Zeit und Geld reingesteckt in dieses Arc. Bedeutet, es ist quasi ein rein kompilierter Garbage Collector, also da läuft kein extra Prozess, der einen Heap-Scan macht, der deine komplette App anhält, der irgendwie so nicht deterministische Releases hat, sondern...
Es ist ja kein Garbage Collector,
sage ich ja gerade. Ja. Also es ist keiner, der hat also nichts von den drei Dingen und er kompiliert es halt einfach mit rein. Und er kann aber dann auch nicht so Sachen machen wie, also Garbage-Collectoren haben ja teilweise Vorteile, zum Beispiel so zyklische
Referenzen
zum Beispiel können sie teilweise besser auflösen, glaube ich. Besser? Ja, doch.
Ja, können sie überhaupt auflösen. Das kann zum Beispiel, ein Objekt hast, was ein anderes Objekt referenziert, was wiederum das erste Objekt referenziert, dass du quasi einen Zyklus hast oder du hast so eine Kette von mehreren Objekten, die das tun, dann kannst du mit Reference Counting nicht erkennen, wer jetzt von den wer jetzt von denen gelöscht werden kann oder freigegeben werden kann oder nicht, weil die halt alle aufeinander verweisen. Und du musst dann irgendwann diese Kette durchbrechen, was halt meistens dann manuell im Code passieren muss, weil halt dieses Automatic Reference Counting das nicht versteht.
Richtig. Und was ein Garbage Collector macht, ist normalerweise, er geht einfach dein
Stack. Ein Heap.
Geht nicht auch ins. Ja, gut, Stack muss er eh. Aber er geht auch ein Heap durch und schaut einfach alles, der was Stack nach einem,
jedes
was
Mal wieder unwindet. Also der Stack macht es ja automatisch.
Ja, der Stack ist doch der coolste Garbage Collector
überhaupt. Richtig, der haut es ja weg. Ja. Auf jeden Fall geht er normalerweise durch ein Heap durch und schaut alles, was wie ein Pointer aussieht. So alle Integer, so Pi mal Daumen, ob das auf irgendwas zeigt, was er schon kennt. Und daher kann der eben auch rausstellen, wenn nämlich keiner mehr auf irgendwie. Also wenn nur noch die drei Objekte aufeinander zeigen, aber keine mehr auf die drei, dann kommst du da nicht mehr ran und dann hast du Pech gehabt. Genau. Auf jeden Fall macht Arc sowas halt nicht. Und das scheint wohl so von der Entwicklersicht her eine echt gute Idee gewesen zu sein, weil du halt dieses Garbage-Collection-Problem nicht mehr hast. Und sie sagen dann auch, ja klar, da gibt es aber so Sachen wie zum Beispiel die Mono-Leute mit dem Mono-Touch irgendwie. Da werden ja auch Sachen drin entwickelt. Da werden ja zum Beispiel auch Spiele drin entwickelt und Flugsimulatoren. Und das kann ja alles gar nicht so hart sein. Aber es ist halt irgendwie in jedem Interview, wo du liest, was denn da jetzt das Problem war, sagen sie auch irgendwie so alle, ja, der Garbage Collector, weil der kommt irgendwann und du weißt nie, wann deine Objekte released werden und wie viel Speicher du gerade wirklich hast. Und du kannst, insgesamt hast du irgendwie maximal 2 Fotos im Speicher und das ist dann eh doof und ja, ist irgendwie doof gelaufen. Mhm. Auf jeden Fall ein super Post, echt lang, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, das irgendwie komplett durchzulesen. Und er linkt dann eben immer wieder drauf und linkt zu verschiedenen Interviews von irgendwie Microsoft und Android und alle sagen halt immer, doof irgendwie. Und sagt dann halt, ja, muss man halt mit leben, dass wenn du noch Garbage Collection verwendest und nicht den entsprechenden Speicher hast, A, hast du JavaScript auf ARM, was langsam ist, B, hast du keinen Speicher, wird nichts draus. Sorry. Ich
glaube, das mit keinem Speicher wird sich auch irgendwann erledigen.
Ja, aber dann brauchen die Programme wieder mehr, weil dann wieder hochauflösende Grafiken hast und den ganzen Ramsch. Also es
ja, vor allem werden dann halt so auch so Geschichten wie jetzt irgendwie, wenn du Computergrafik machst, dann werden halt auch die Displays größer, hochaufgelöster. Du hast jetzt schon sehr viele Geräte, haben halt Retina-Displays, die halt auch schon
4K!
Ja. Irgendwann 4K. Hast du halt 4K auf dem Handy. Nee, das siehst du halt, also das siehst du ja jetzt schon nicht mehr, die einzelnen Pixel. Aber nicht gut. Aber es ist halt.
Kannst dann du dein Handy auch einfach weiter weglegen und direkt wie im Kino gucken?
Also, du könntest das wie ganz praktisch. Weit weglegen und dann mit einem Fernglas drauf gucken.
Genau. Und du würdest keine Pixel sehen.
Dann würdest du keine
total Pixel gut.
Sehen. Oder du machst es direkt vor dein Auge.
Ja.
Oh shit.
Mhm. Es lasert direkt in dein Auge rein.
Ja, muss ja nicht rauflasern, das ist ja so einfach. Einfach machen.
Macht einfach Sinn.
Ja. Machen wir
also
weiter.
Abschließend ist einfach krass, dass man eben sieht, es gibt halt wenig, was Android und Microsoft in der Richtung machen können, weil ihre Plattform halt eine Garbage Collection hat und das ist alles ein bisschen, sie haben einfach nicht
die Möglichkeit. Ja, sie können einfach die Garbage Collector
sie müssen halt fixen. Selber einen, es geht wohl auch nicht, die zu fixen, also selbst mit Hotspot, was ja irgendwie der heißeste Scheiß ist, mit Jahrzehnten irgendwie Engineering drin, der braucht halt einfach Speicher und dann wird er auch richtig gut, also
ja gut, dann machst du einfach mehr RAM rein.
Das ist die Möglichkeit, aber das kannst du ja nicht verkaufen, weil die ganzen
natürlich Leute kannst du es verkaufen. Ich habe einen fucking Android Nexus 7, Nexus 4, was super viel RAM hat.
Ja, aber immer noch nicht genug.
Und es hat 2 GB RAM.
Du kannst da ja problemlos 8 reinlöten. Es braucht mehr Energie.
Alles
weil
RAM wird einfach nur billiger die ganze Zeit.
Genau, aber es braucht
siehst du auch zum Beispiel bei den
braucht halt mehr Strom, weil du musst den RAM ja komplett immer drin halten. Da brauchst du schon irgendwie ein bisschen mehr.
Also ich merk's.
Muss ihn refreshen. Aber und das Blöde ist halt, es gibt halt gerade bei dem Android, da gibt's dann immer irgendwelche Leute, die sich irgendwie so ein China-Phone kaufen mit irgendwie 512 MB, weil es billig
schuld.
War.
Noobs.
Aber dann hast du halt wieder die Beschwerden, dass alle sagen, ja, das Programm geht nicht. Und ein Programm geht dann halt auch auf vielen nicht. Weil du musst halt auf den kleinsten Nenner optimieren und wenn dann sagst, ja, ich habe jetzt 5 GB RAM.
Aber es wird einfach nur mehr RAM die ganze Zeit. Das siehst du zum Beispiel auch bei diesen Routern, bei diesen WRT-Kisten und so. Mhm. Die haben früher 16 MB RAM gehabt.
32
und jetzt
hatte man.
Ja, 32 hatte dann deiner schon. Und jetzt kannst du keine Route mehr unter 128 MB RAM kaufen.
Ja.
Das wird einfach nur mehr, weil du kriegst die kleinen Chips einfach nicht mehr, weil die zu teuer sind. Teurer als das, was mehr ist.
Ja,
und so wird es genauso sein bei halt Telefon und dann hat der Telefon
halt
einfach 8 GB
Strom dann wieder.
Aber nicht so schlimm, dass du sagen musst, oh fuck, jetzt kann ich
also Batterien auch werden auch besser. Los,
dann genau. Ja.
KVM-Buch. Es gibt ein gratis KVM-Buch, gerade runterzuladen bei B1 Systems. Letztes Jahr erschienen, was ist das für ein Verlag? D-Punkt, glaube ich, oder? Ja, genau, D-Punkt Verlag. KVM Best Practice. Wird so alles mal ringsum KVM, libvirt, QEMU, Shared Storage, High Availability, Hochverfügbarkeit,
Availability.
Genau, angeschnitten, erklärt, kann man sich runterladen und ein bisschen Spaß haben mit dem Wollen natürlich irgendwie, weil sie ja eine Firma sind, die das Buch gerade so gratis rausgeben, irgendwie wissen, ob du wie dein Name ist und ob du selber irgendwas mit KVM machst und ob du Hilfe brauchst dabei.
Natürlich.
Ja.
Ruf mich doch mal an.
Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Genau. Super viel
brauchst du Hilfe mit KVM?
Ja.
Können wir dir irgendwie
Können wir dir irgendwie helfen?
Ist das Deutsch dann auch?
Das ist Deutsch, ja, das
Buch. Okay, alles klar. Mhm. Dann ziehe ich einfach meinen Pick vor.
Ja, mach
nämlich,
mal den Pick
mit QEMU. QEMU als Alternative zu Dropbox. Ich hab's einfach gefunden.
VirtualBox,
sorry.
Zu Dropbox ist auch gut.
Genau. Du hast einfach mehr RAM in der virtuellen Maschine. Guck mal.
Du
brauchst ja immer nicht allen mehr Platz.
Ja.
Das heißt, du machst 100 virtuelle Maschinen
Private Cloud.
Ja, mit 100 Gigabyte jeweils.
Private Cloud.
Und dann hast du theoretisch 1 Million Gigabyte.
Das ist quasi eine Mittelstandscloud. Private-Mittelstands-Hybrid-Cloud.
Private-Mittelstands.
Nee, das ist der Vorgänger der Bundescloud.
Oh, fuck yeah.
Oh, dann
Deutschland-Cloud.
QEMU ist zu Flugscharen.
Jedenfalls, QEMU ist super viel Gewinn und es ist super, super easy.
Ja, ist so schön. Es bedient sich so wie ganz, ganz früh, das ist alte VMware. Das war auch noch cool.
Ich weiß es nicht. Jedenfalls, du kannst dir einfach sagen, QEMU, boote das, die ISO und sag, du musst ihm noch sagen, enable KVM, weil ansonsten super, super slow. Und du kannst ihm direkt sagen, okay, du machst mach Port Forwarding direkt, mach, dass das Nothing funktioniert, alles fertig. Das geht und das alles? Ist so cool. Ja, also ich habe hier gerade einen Computer, ohne jetzt was an meinem zu machen. Und da sagst du, du sagst dann irgendwo Nick und dann sagst du Nick User und User ist einfach das Richtige.
Bootreader, CD-ROM,
und dann sagst du
ADA.
Dann sagst du minus redirect und dann ist fertig.
Kann der,
und das ist super, super, super awesome.
Genau, weil ich aktuell benutze ich das irgendwie, wir haben so einen Haufen VirtualBoxen, um Builds zu machen, so Paketbuilds, weil du kannst da irgendwie CH routen, das will keiner.
Ja.
Und irgendwie nervt mich VirtualBox so ein bisschen, weil das ist also eigentlich nicht dafür gedacht, dass irgendwie mehrere auf einmal auf einem Server laufen.
Ja, das Problem an VirtualBox bei mir ist, ich habe Arch Linux und dann hat es mir irgendwie meine Module zerschossen oder so und ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und das hat alles funktioniert, ohne dass du irgendwas für deinen blöden Kernel bauen musst jedes Mal.
Weil es halt gleich drin ist.
Ab welchem KVM Kernel ist einfach es drin?
Ab KVM ist schon ewig, immer drin. Also schon seit Jahren.
Und QEMU würde auch funktionieren, wenn du kein KVM hast, dann ist halt voll slow. Aber es würde tun.
Da hast du keine keine Hardware-Virtualisierung, sondern einfach nur.
Und das ist halt voll schnell. Und dieses Port Redirecting ist auch voll easy, weil das brauche ich halt voll oft, weil du hast SSH und du willst es auf jeden Fall haben.
Ja. Genau. Weißt du, ob gibt es da eine Möglichkeit, vorhandene Boxen? Es gibt ja bei VirtualBox, Vagrant meine ich, nicht VirtualBox, Vagrant hätte ich gern. Weil Vagrant ist eine .box-File, so eine einzige und die ist Magic.
Friendship ist Magic, du entpackst die ja.
Magic.
Du entpackst die ja quasi.
Ja, oder du benutzt halt libvirt und da kannst du ja mit XML-Dateien hin und her spielen.
Also dieses .box ist auch nur ein Container für diese VirtualBox-File, die du entpackst und so ein bisschen Magic drumherum.
Genau, und da ist dann wahrscheinlich halt das komprimierte Disk-Image drin und dann noch ein bisschen Deskriptoren und Gedöns. Genau. Und ich glaube, das Disk-Image, da gibt es bestimmt Tools, mit denen du die umwandeln kannst oder du kannst du vielleicht
sogar direkt in QEMU. Also es gibt sogar diesen Guide bei dem Arch Linux. Artikel, den ich verlinkt habe.
QEMU Convert.
Genau, dann sagst du einfach QEMU das Richtige und dann passt auch.
QEMU Convert, okay.
Ja, so.
Ich weiß nicht genau,
wie es ist. Wie ist denn das, was auch noch ein bisschen nervig ist, VirtualBox läuft ja irgendwie so, nicht direkt als Service, aber irgendwie so krebelig, dass du halt irgendwie sagst, hier boot mal und dann ist der irgendwo im Hintergrund und dann kackt dein Programm ab, aber die VM hängt noch rum. Wie ist denn das bei QEMU? Kann man das da irgendwie einfach so wegforken und wenn dein Prozess stirbt QEMU auch? Oder wie läuft das
normalerweise? Also du kannst alles ein extra Prozess, also jede Maschine ist ein extra Prozess und wenn du nur die eine killen willst, killst du nur die eine.
Genau.
Also wenn das geht auch. Wenn du sechs KVM oder QEMUs startest, dann hast du halt sechs Prozesse.
Okay, es ist QEMU Image Layer Convert, ne?
QEMU Image. Ich weiß es nicht.
Ja, Image Layer kann sein, genau.
Also das geht auf jeden Fall.
Und dann kannst du von A nach B irgendwie konvertieren. QEMU hat ja auch mehrere Formate. Einmal dieses QKO2, was ein Copy and Write ist. Oder mit RAW-Daten. Ich glaube, er kann auch direkt mit den VirtualBox-Dingern umgehen, das weiß ich jetzt nicht.
Nee, du musst es, glaube ich, noch konvertieren. Aber das geht auf jeden Fall, das ist kein Problem.
Also das war eben das Schöne, weil ich halt sagen konnte bei das wäre eigentlich auch gar nicht AMI Star. Weil es halt echt praktisch war, weil ich sagen konnte, hier VirtualBox, ich habe mir einfach die Links gesucht auf der offiziellen VirtualBox.es-Seite. Ja. Ich hätte gern eins in Hardy, eins in Lucid, eins in Precise, eins in was weiß ich was. Ja. Einmal 32, einmal 64
aber
Bit.
Ich glaube, die AMIs kannst du benutzen, weil die machen ja auch nichts anderes. Die benutzen ja auch nur KVM.
Ich glaube, AMIs sind Zen-Images.
Ja, aber du kannst die trotzdem benutzen. Also das sollte kein
Ding sein. Also das Ubuntu stellt halt Vagrant-Box-Images zur Verfügung, was ganz cool ist.
Okay.
Aber
aber plus so ein paar. Und dann habe ich gesucht für Sachen, die nicht unbedingt alle haben und dann verkackt. Bam. Und dann musste ich Not Vagrant schreiben. Aber das habe ich ja schon mal erzählt.
Cool.
Jedenfalls, QEMU, super cool. Also super awesome, wo ich es mir angeschaut habe, du kannst einfach ein fucking Windows booten, ohne dass du da Treiber installieren. Bullshit. Für VirtualBox.
Das gefällt mir eigentlich, da muss ich mal anschauen.
Es sei denn, du willst die teilweise Paravirtualisierung benutzen, von der Netzwerkkarte oder sowas, oder von der Disk,
dass ein bisschen schneller
wird, dann brauchst du die extra Treiber, aber wenn du es voll virtualisierst, geht das alles.
Viel geht einfach so und du kannst auch einfach sagen, minus USB und dann nimmst du einfach den USB-Host, der bei dir dran hängt. Und das ist voll viel gut. Ohne dass du da irgendwelche Extras installieren musst. Was ein Scheiß ist.
So, dann lassen wir jetzt kurz noch den Fladdy heulen. Weil er gestochen worden ist?
Ja. Okay.
Fremsen sind die widerlichsten, blutsaugenden Insekten, die es gibt.
Hart.
Bäh. Pfui, scheiß Viecher. Nerven rum, stechen, beißen, jucken. Wollte ich bloß mal gesagt haben. Ja, dafür ist es ja da.
Richtig.
Hat jetzt zwar nichts mit Technik zu tun, aber ich war beim Ingo auf dem Geburtstag und ich bin hart verstochen worden.
Darum.
Ist passiert, passiert.
Ganz schlimm. Wenn man so draußen ist,
ja, in der Natur. Also
diese draußen diese nichts, Wildnis, nichts gefährlich. Gutes passiert draußen.
Nee, da kommen die bösen Sachen her.
Okay.
Genau. Oh, Teufel. Cool. Picks. Ich habe gehört, jemand pickt Quemo als Alternative zu VirtualBox.
Das haben wir ja gerade
läuft es auch auf OFX läuft es ja nicht mit KVM dann? Oder gibt es da irgendwas Alternatives, was du da irgendwie so para...
Was nochmal?
Also QEMU läuft recht unabhängig, läuft ja überall, läuft auf OSX, ja. Aber dann wahrscheinlich nicht mit KVM-Support, nee. Nehme ich mal an, weil OSX hat ja kein KVM.
Genau. Ja, also da musst du das mal anschauen, ob was da tut.
Total langsam.
Also das Coole ist,
wie langsam ist denn total langsam?
Ich weiß nicht, super, super slow.
Super, super slow?
10er, Faktor 10 würde ich jetzt raten. Also letztes Mal, wie ich es ausprobiert habe. Beim Booten siehst du es halt, es ist voll slow, wenn du es nicht aktiviert hast. Aber
ist halt für Linux.
Genau, und du kannst es, ja, also genau, also KVM nur für Linux, sonst verloren. Aber du kannst irgendwie so ein Krepel KQEMU, glaube ich, nehmen und das kah voll viele Sachen, aber das ist old und das will man eigentlich nicht haben.
Also früher wurde KVM und QEMU, also KVM ist geforkt, weggeforkt von QEMU, genau. Und irgendwann sind die wieder zusammen. Und deswegen gibt's halt noch so diese alten Geschichten.
Aber KQEMU läuft auch auf Krepelboxen. Das ist eine relativ coole Sache. Bei QEMU kannst du ihm einfach sagen, minus VNC, und dann macht er halt einen VNC-Port auf.
Ja gut, aber
Dann kannst du es auf jeden echten Computer machen.
Ich meine einfach mal
Das meine ich ja auch. Weil, also VNC, sagst du einfach, okay, ich habe einen echten Computer und ich habe meine Krepel HP Box oder meine Krippel OS X-Box oder so. Und dann sagst du mir das VNC und dann bam, ist da. Fertig.
Fertig.
Sehr cool.
Kommt schon gut. Kann man lassen.
So, das nächste. Git Annex.
Ja, Git Annex ist eigentlich ganz cool. Habe ich irgendwie neulich, nachdem ich fertig war mit irgendwelchen Psychologie-Artikeln auf Wikipedia lesen, habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwas anderes lesen. Und da ist mir die Campaign von Joey H., wie auch immer Joey H. mit vollem Namen heißt, wahrscheinlich, wenn man auf joeyh.name geht, weiß man das dann. Joey Hess, genau. Joey Hess ist so ein Nerd, der lebt im Wald. Ja. Irgendwie mit so ein bisschen Solarstrom und hackt auf so einem kleinen Nerdbook.
Bremsen.
Und, bremsen. auf jeden Fall baut der Git Annex. Und Git Annex ist was kann man sagen, es ist kein wirkliches Backup-Tool, aber sowas in der Art.
Das kann große Files
handeln, oder? Git Annex handelt große Files, aber Git Annex verwaltet die Files auch in Git, aber hat die Binärdateien, glaube ich, nicht in Git.
Ja,
ich bedeutet, glaub, der schon verwaltet mal nur den Index in Git. Und Git Annex ist ziemlich krass. Irgendwann hat der Joey mal gesagt, so, hey, ich würde total gerne daran arbeiten, aber ich lebe hier im Wald und brauche hier wieder auch Geld, um mir irgendwie Biberfallen zu kaufen oder so. Und dann haben die
oder
gesagt...
Äxte, weil Axt braucht man immer im Wald.
Axt braucht man immer, klar.
War nicht letztens jemand vom Biber getötet worden? Oder
wie war das? Ja, das ist
fucking... Deswegen braucht man Biberfallen.
Biberfallen, Biberäxte.
Genau. Und auf jeden Fall ist das ganz cool, weil Git Annex hat jetzt von ihm einerseits ein Web-Interface bekommen. Da kannst du das total komfortabel einrichten. Du kannst dann sagen, okay, Git Annex, das ist meine Folder hier, die ist ein Git Annex. Und du kannst dann irgendwie beliebig viele andere... Rechner dazu adden, die quasi auch diese Folder gegenseitig spiegeln. Du kannst aber auch Remotes adden und er unterstützt zum Beispiel S3, er unterstützt Glacier, er unterstützt BUP, irgendein Directory einfach, er unterstützt Async oder WebDAV. Du kannst da irgendwo einen Server haben und der kann dann bei Async kann er sogar, glaube ich, encrypted rüberschieben. Du kannst dir irgendeine Krepel-VM irgendwo kaufen und einfach nur Async drauf machen und sagen, hier ist gut. Oder, keine Ahnung, Strato bietet es dir an oder ich glaube DreamHost bietet es dir an. Und der kann dann quasi verschlüsselt da Zeug drauf speichern. Er kann irgendwie über XMPP, kannst du das deinen Freunden sharen, ist da was drin und es geht alles über das Webinterface. Er hat irgendwie die Möglichkeit, das Ganze an, hier was haben, Google Drive, SkyDrive, Mega, OnCloud.
Mega.
Fuck ja, OnCloud. Tahoe Loves kann das auch bauen. Er hat Adapter für IMAP und Usenet oder Flickr, dann
also
kannst
auch
du Flickr benutzen.
Genau. Weiß noch nicht, wenn's, erst wenn es draußen ist halt.
Richtig, und das bietet der alles an und kann da auch, hat auch irgendwie so nette Features, wo du sagen kannst, ja, ich will eine neue Folder anlegen, aber das ist mein Archiv. Bedeutet, Das Archiv liegt dann zum Beispiel in Glacier. Du hast dann quasi lokal auf deinem Rechner, sieht es irgendwie so aus, als wären die Dateien immer noch da. Bedeutet, du kannst dann die Datei einfach nehmen und irgendwo hinziehen. Und der tut dann quasi intern in diesem Git Annex anfangen, die Datei runterzuladen von einem Remote Storage. Bedeutet, du hast dann so Sachen, dass dann irgendwie da draufsteht, ja, hier, keine Ahnung, deine Folder hat 50 Gigabyte, aber benutzt auf Platte nur 5 Megabyte oder sowas in der Art. Er kann da so nett synken und es ist auch recht robust, der Sync. Bedeutet, du kannst dann auch irgendwie mit USB-Sticks hin und wieder mal einfach einstecken und sagen, ja, jetzt sync mal da drauf, was ganz cool kommt. Und das Webinterface ist echt schick. Und durch das Webinterface ist es halt auch irgendwie Cross-Plattform, was ganz cool kommt. Und das hat er irgendwie alles letztes Mal gebaut und er hat jetzt einen neuen Kickstarter gemacht, wo er gesagt hat, hey, ich würde noch coolere Sachen gern machen, so ein bisschen NSA-mäßig, mehr Krypto und so. Und das immer noch ein bisschen Noob-mäßiger bauen.
Du kannst mit Bitcoins donaten hier.
Habe ich dann auch direkt $5 mit Bitcoins donated.
Wie viel ist das gerade? 0,001 oder so?
Wenig, aber es passt ja. Auf jeden Fall, sehr cool. Auf jeden Fall ist das echt total cool und du kannst dann da so Medien, also gerade, ich fand es halt eine coole Idee, dass du irgendwie sagen kannst, okay, Archiv, wenn der Folder irgendwie Archive heißt, dann schieb die mal auf Glacier. Also du schiebst all dein Zeug in Archive rein, er löscht es dann quasi auch weg lokal und holst dir dann wieder, wenn du es brauchst.
Wenn du es brauchst, das heißt, er macht so quasi Symlinks, Magic Symlinks.
Er macht Magic Symlinks in der Art. Mhm. Und
das heißt, er tut dann irgendwie manuell den Git-Index rum modifizieren, oder?
Er arbeitet mit dem Git-Index dann da irgendwie noch so ein quasi ein Metadatensystem irgendwie oben drüber. Okay. Und es sah auf jeden Fall total cool aus. Also ich habe mir mal die Videos angeschaut. Das Problem ist, die Seite ist hart hässlich.
Ich weiß nicht, sieht das aus wie MediaWiki oder so?
Ja, also, richtig.
Oh, das ist MediaWiki. Halt,
ist es wahrscheinlich.
Was sagt es da unten?
Das ist halt das Problem, es ist hart hässlich.
Aber so ist es halt. Man kann nicht immer.
Und du kannst es auch alles kommandozeilenmäßig machen, aber ich habe mir eigentlich nur die Videos angeschaut, wo es im Webinterface macht. Ja. Und das ist dann hier Assistant Intro Screencast, 8-Minute Screencast, genau, den wollen wir.
Ja. Die Seite ist übrigens von IkiWiki.
IkiWiki.
Oh Gott, und die Webseite von IkiWiki ist noch hässlicher als die andere.
Ja, auf jeden Fall Git Annex. Wenn ihr so eine Lösung sucht, die, ich sag mal, Backup macht, das ist kein Backup, aber es ist nah genug an Backup dran, dass es passt, dann schaut doch da mal.
Also ich verstehe noch nicht, also ich, als ich es zum ersten Mal so durchgelesen habe, habe ich nicht richtig verstanden, was es tut. Jetzt verstehe ich es einigermaßen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Use Case dafür habe, aber ich behalte das mal im Hinterkopf, weil das hört sich echt interessant an.
Er hat einfach zwei Use Cases aufgeschrieben
auf seiner Seite. Ja, gut, es ist auch, so wie es aussieht, hat er da auch für das UI Bootstrap benutzt.
Oh shit, das ist einfach super.
Fucking Bootstrap, super, dann kannst du irgendwie sagen, use this drive und dann sagt er rescan und total gut. Und also das UI, also so kreblich alles das aussieht, mich hat das UI eigentlich ein bisschen überzeugt. Der hat irgendwie einen lokalen Webserver. Das ganze Ding ist in Haskell geschrieben, bedeutet, du hast auch, wenn ein Fehler drin ist, hast du nicht die geringste Chance, auch nur ansatzweise ein Patch einzurichten. Was,
voll praktisch.
Was praktisch ist, weil ich will das auch gar nicht.
Nee, das heißt,
wenn irgendwas in, keine Ahnung, irgendwas anderem kaputt geht.
Nee, es geht einfach niemals kaputt, weil es ja auch in Haskell geschrieben.
Richtig. Und auf jeden Fall hat er da so irgendwie verschiedene Repository-Gruppen, wo du dann irgendwie distributen kannst oder sagen, ja, das soll nur auf einem verfügbar sein und es soll synken oder nicht synken und ist schon ziemlich fetzig, kann man sagen.
Cooles Ding. Wir hatten es, glaube ich, schon mal irgendwann gehabt.
Richtig.
Aber nie so, dass man es auch
tatsächlich sofort verstanden. Jetzt ist ja auch das Video draußen, was alles viel besser macht.
Ah, ja, das Video macht alles.
Guckt euch also das Video an. Und wenn ihr wisst, ob es für euch ist, dann benutzt es.
Ja.
Genau. Oder auch nicht.
Record Player with Pen and Paper.
Das fand ich cool. Das ist einfach ein Video, der eine Schallplatte abspielt, nur mit einem Papier und mit einer Nadel. Okay. Und eigentlich macht es total Sinn, dass es funktioniert, aber irgendwie ist es trotzdem awesome.
Das kannst du mit deinem Fingernagel auch machen.
Ja, zum Beispiel.
Dann direkt dann in den.
Ja, aber dann muss halt sauber sein. Dann.
So, ja, wie, dann musst du direkt,
so wie in der Bahn.
Aber,
direkt
aber,
in dein Hirn.
Genau,
genau, bei dem Video macht er es halt und das ist halt schon irgendwie cool. Wollte ich einfach sagen, fucking Science.
Ja.
Und alte Technik, die einfach so funktioniert, ohne dass du dafür einen Computer brauchst.
Jason Path.
Ja, das ist total gut. Die meisten Leute kennen ja wahrscheinlich XPath, oder eigentlich kennen es die meisten Leute nicht, aber es gibt XPath, wenn du so ein XML-Dokument so quasi eine Suchabfrage darauf machen willst, dass du sagen kannst.
Ja.
Genau, das ist ja eine Suchabfrage eigentlich. Das deutsche Wort für schämlich, Kleidi.
Ja.
Auf jeden Fall ist das ganz praktisch. In so vielen Webtesting-Tools kannst du dann halt sagen, hier das erste A-Element, wo der href irgendwie das Wort Affenkotze beinhaltet. Da kannst du so eine Expression machen, XPath, und dann haust du das da rein, dann kann man das recht performant rausholen. Das Problem ist, das gab's bisher für JSON nicht. Bedeutet, wenn du irgendwie so ein bisschen JSON hattest, so ein Dokument, und dann da sagen wolltest, also ich hätte gerne das erste Array, das irgendwie Blub beinhaltet, dann musstest du das halt irgendwie so manuell machen.
Du musstest drüber iterieren und gucken, ist das jetzt drin, und wenn nicht, dann weiter drüber iterieren oder irgendwie was effizienteres machen. Aber so richtig effizient kriegst du das da auch nicht hin, oder baut der sich da irgendwie eine Datenstruktur?
Effizient ist, dass du es nicht neu schreiben musst.
Genau, du musst einfach, richtig, die Syntax ist einfacher, und du musst es halt nicht jedes Mal von Hand neu erfinden, sondern du hast halt was Vorgefertigtes, was es tut.
Das, richtig, Interessante ist, ich habe das Gleiche gefunden und ich fand es auch cool, aber ich wollte nicht irgendwie jedes Mal eine Skriptsprache bemühen, weil es gibt manchmal Sachen, du bekommst irgendwie JSON und du willst aber schnell was rausquerieren, zum Beispiel einen Punkt. Und deswegen habe ich das JSON-Parse-Implementierung für Python genommen und da kurz einen Shell-Wrapper drum geschrieben, dass du sagen kannst, call mountgox data, und dann sagst du JSON-Parse data last display. Und dann ist es quasi das, was der letzte Preis ist.
Im RubyGem ist übrigens auch ein Shell-Wrapper drin. Also wenn du Gem install JSON-Parse schreibst, dann
voll
hast
gut.
Das.
Voll gut. Sehr gut. Man lernt einfach nie aus.
Richtig. Also hättest du quasi die in Python wahrscheinlich 3,5 Minuten sparen können.
Ja.
Weil bleibst dann halt rum.
Warte mal, wie viele Zeilen sind es denn? Ich muss mal
gucken. 12.
Es sind gar nicht so viele Zeilen.
Ventilateur.
Ventilateur.
Das ist tatsächlich eine Zeile.
Ist wohl heiß, oder was?
Eine Zeile?
So, ja, das ist halt quasi das da.
Der Rest ist
also die unterste Zeile, der Rest ist halt.
Ach so. Ja, macht Sinn.
Oh, das ist quasi schon ist alles dann.
Ventilator. Vielleicht und ich picken beide denselben Ventilator.
Genau. Ich picke einen anderen.
Wir haben durch Zufall entdeckt, dass wir den gleichen Ventilator besitzen. Ja, ist auch ziemlich einfach, weil der ist irgendwie bei Tischventilatoren, wenn du bei Amazon.de guckst, auf Platz 1, und der ist billig und der ist super bewertet.
Laufruhr-Tischventilator. Ich hatte so einen China-Tischventilator, irgendwie den mal. Mein Vater hat irgendwie so einen China-Ventilator ohne Dingens gekauft.
Jetzt hat der lieber so ein Gitter außenrum, oder?
Nee, ohne so ein Fake-Ventilator, der ist wie so ein Dyson ohne Drehnupsi, sondern einfach so ein großes Loch mit so Magic. Okay. Und da der 2, aber der ist scheiße laut, und deswegen ich habe mir überlegt, wenn es mir zu warm wird, dass ich mich einfach anpusten und schlafe dann ein, und dann werde ich angepustet, während ich schlafe. Und das war mein Hauptziel. Und alle anderen waren mir eben zu laut. Ich habe so einen richtig dicken Turmventilator, damit, dass ich mich anpusten, wenn ich arbeite. Mhm. Aber der macht halt, der klingt wie ein Düsenjäger beim Abheben, aber ich finde es auch ganz angenehm, wenn ich arbeite. Und so ein bisschen White Noise von der Seite kommt gut. Oh. Nur beim Schlafen wollte ich das nicht. Dann habe ich einfach irgendwie den leisesten gesucht. Und das ist wohl der, der noch der Pleite gefunden hat.
Nee, der ist auch ganz cool. Also ich benutze den halt auch so, wenn es super warm ist, dann lasse ich mir da irgendwie die Beine von anpusten. Also ob jetzt beim Arbeiten oder irgendwie beim Pennen.
Sehr gut.
Und funktioniert, ist nicht besonders laut und ist billig. Genau. Also wenn ihr könnt jetzt hier irgendwie wählen, welchen Affiliate-Link ihr klickt.
Oder ihr
klickt auf den von Felix?
Nein.
Doch.
Eigentlich doch. Ihr nehmt den USB-Ventilator von Arctic Fan.
18 Euro übrigens.
Achso, das Ding kostet 8,50 Euro. Darum geht's aber nicht. Also ich habe das Teil für die Arbeit, weil das ist eigentlich ganz cool. Du hast nämlich bis in meinem Computer und hast so ein USB dran. Ja. Und der ist nicht so super laut und der macht gut Luft. Und das ist quasi alle Sachen, die man braucht.
Macht Sinn.
Und der ist nicht so riesig, sondern einfach nur fucking USB
halt. Und mit USB 3.0 kannst du dann auch verwenden, um auf deinem Laptop zu fliegen.
Ja. Ja, awesome. Sehr gut. Oder irgendwie Sachen damit.
Oder der Laptop fliegt.
Oder irgendwie
Zeug. Du kannst irgendjemand seinen Kopf werfen, über den, von der einen Ende vom Flur auf den anderen. Aber so vom, genau.
Oder irgendwelche Sachen häckseln.
Eine Gurke hobeln.
Richtig.
Wie praktisch. Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Unbegrenzt.
Richtig.
Unbegrenzt.
Ohne ganze Möglichkeiten.
Wieso Pleidi?
Ja, ich muss mal wieder meine Einkommensteuererklärung gezwungenermaßen abgeben, weil mich das Finanzamt dazu auffordert.
Mein Beileid.
Und
das kann man verlängern. Man kann einfach sagen,
ja.
Ist mir alles
egal. Man muss es halt trotzdem irgendwann machen.
Und der Weg, um das irgendwie elektronisch auf dem Mac über dieses Elster-Gedöns abzuwickeln, ist irgendwie, geht da, glaube ich, über an diesem ZDF-Wieso-Steuerzeug, an dieser App nicht vorbei. Glaube ich, weil das so also ist halt auch relativ verständlich gemacht. Da sind dann auch an der Seite immer Erklärungen, irgendwie Hilfevideos, und du kannst da schön danach suchen und so. Und das ist halt auch so ein bisschen gegliedert mit, was hast du wie wo gemacht. Dann hat man schon ein bisschen so eine Ahnung, was man denn da eintragen könnte. Und man muss sich halt auf dem Amt nicht die ganzen Formulare manuell zusammensuchen, weil da wird man wahnsinnig bei.
Ja,
ja, und vor allem, der macht echt alles online und danach ist einfach fertig.
Genau, der macht's online, der berechnet dir auch schon vor, was du wahrscheinlich an Steuern...
Ich habe letztes Mal genau das, was das Ding berechnet hat, auch zahlen müssen und davor das Jahr das wiedergekriegt, was das Ding errechnet hat.
Also ich habe
exakt auf den Cent.
Also ich sehe jetzt halt hier, ich muss eine Euro zahlen und dann habe ich irgendwie meine ganzen Ausgaben nochmal aufgelistet und eingetragen und so weiter und dann habe ich gesehen, oh, das sind jetzt ein paar hundert Euro weniger geworden und dann habe ich gedacht, oh, das ist ein ganz netter Stundenlohn. Also dafür ist es ganz cool. Kostet halt, was ein bisschen doof ist, ist, du kannst nicht irgendwie, den Fehler habe ich gemacht, ich habe gedacht, ja, ich musste letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres noch die Erklärung für 2011 abgeben, habe gedacht, ja, kaufe ich mir die Version für 2013, da wird bestimmt das Zeug für 2011 auch dabei sein. Nee, war es aber nicht, ich kann damit halt nur für das eine Jahr Steuererklärung machen, was ich ein bisschen blöd finde, aber
ja. Halt aber du kannst ja das dann gleich wieder von der Steuer absetzen.
Ja.
Er stellt sich aber selber nicht von der Steuer, was ich ein bisschen schade finde.
Ja, das ist nicht direkt.
Aber er schlägt es vor.
Also bei mir nicht?
Doch, ja, er sagt dir das aber in dem Hilfetext-Hinweis.
Ach so, aber er soll dir eigentlich immer sagen, ja, nochmal, sie haben...
Na, wenn du es letztes Jahr gemacht hast und die Datenübernahme machst, machst du das nächstes Jahr wieder.
Wenn du die Datenübernahme machst, aber er sagt nicht... wo sie letztes Jahr gemacht haben, wollen sie mich nicht absetzen?
Ich sehe schon, wir benutzen alle dieses Tool. Es scheint nicht so schlecht.
Ja, also ich benutze die Windows-Version. Ich boote dafür einmal im Jahr dann immer so eine Virtual-Maschine.
Dafür QEMU.
Kann alles.
Eigentlich einen Mac. Das ist voll viel gut.
Aber warum soll ich mehr Geld bezahlen? Die Windows-Variante kostet weniger.
Oh, okay. Aber du kannst ja eh absetzen. Nee.
Aber kannst du von der Steuer absetzen? Das ist egal. Wenn nicht ganz, aber...
Die Hälfte?
Ja,
aber nicht ganz die Hälfte.
Noch nicht mal
da. Also es kommt halt darauf an, wie dein Steuersatz ist und wie du den drücken kannst.
Sehr gut. Egal. Dann machen wir weiter.
Ja.
Slimmer Jazz.
Slimer.
Die Steuerklang kostet dasselbe für Mac und Windows.
Nee,
ist für Mac billiger.
Was?
2 Euro.
Hä? App Store kostet es, glaube ich.
Nee, bei Amazon war gerade.
Aber gut, vielleicht bei Amazon.
Ich habe es im Mac App Store gekauft.
Ja, und bei Amazon ist es was billiger. Also ich habe gerade geguckt, da waren es nur irgendwie 22 Euro oder so, die Mac-Version.
Ja, ich war auf der offiziellen Seite. Das
du bist auch ein Noob, echt.
Offizielle Seite, echt. Auch doof, ich doch bin. Ah, das ist eine Strafe zu sein, so doof zu sein.
Echt.
Slimer.js ist ganz cool. Slimer.js ist Phantom.js, aber mit Gecko statt V8.
Und das macht's besser?
Anders.
Anders also besser?
Du kannst halt eine andere Rendering-Engine testen, was halt ganz nett ist, weil halt, Phantom.js ist halt nur gebaut, um halt dann Sachen in V8 auszuführen, beziehungsweise in WebKit, weil das tut ja auch tatsächlich Seitenrender, nicht nur JavaScript ausführen. Wenn du das Ganze dann halt jetzt irgendwie auf Kompatibilität oder deine Tests auf Kompatibilität ich kann es nicht mehr aussprechen. Kompatibilität.
Anderes Wort, schnell.
Ja, mit Firefox und kompatiblen Browsern.
Kompatibilität.
Testen möchtest, dann kannst du halt jetzt Slimer.js benutzen. Richtig. Und Slimer.js, was es gut macht, ist wohl Screenshots machen. Also habe ich nicht selber getestet. Ich würde es gern, aber aktuell wird es halt noch nicht so viel unterstützt. Also es wird von Casper.js unterstützt, was auch so ein JavaScript-Wrapper ist. Um auch Phantom.js.
Aber du kannst einfach selber schreiben, oder?
Ja, müsstest du halt selber schreiben, aber du willst auch dieses ganze Resizing.
Die API ist halt auch ziemlich verbose. Die ist halt auch eher dazu gemacht, dass man da noch ein bisschen was außenrum baut.
Das ist echt eine Low-Level-Browser-Geschichte.
Ja, also die Slimer, die Phantom.js oder Slimer.js ist ja eine kompatible API, glaube ich. Die sind halt schon eher dazu gemacht, dass du da nochmal irgendwie einen Wrapper außenrum schreibst, weil die sind halt schon ziemlich Low-Level.
Und ich finde, das geht. Also hier das Example geht eigentlich. Also da sage ich mir, okay, du sagst hier halt einmal, mach einen Screenshot, benutze irgendwie einen anderen Viewport und Send-Event ist halt so Click-Event-Ding.
Aber es wird halt dann schon irgendwann komplexer und sonst kannst du halt sagen, jetzt klick mal auf den Button mit diesem CSS-Selektor oder sowas.
Okay.
Also ich glaube, es gibt Gründe, dass es da noch Wrap-Ausnahmen gibt, aber man muss die ja nicht benutzen.
Ich meine, wenn es cool ist, kann man ja auch irgendwie Sachen drumherum bauen.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Weiter.
Genau, ich picke jetzt was, was eigentlich nicht so richtig hier reinpasst, aber ich finde, das ist ein bisschen ein Gadget.
Du brauchst Geld, oder?
Ja, ich brauche... Ja, geht. Also ich finde dieses Ding einfach cool. Und zwar ist es wireless. Und zwar eine Wireless-Mutt-Dusche. Und das ist total geil, weil ich habe irgendwie... Ich finde...
ich finde so Zahnseide und so, das ist ja recht und schön, aber irgendwie nervt es immer so ein bisschen und dann, ich finde, es macht...
Freu, du hast echt mit so einem Problem.
Mit so einem Teil macht es einfach Spaß, da so die Zahnzwischenräume durchzupusten.
Ja, das ist ja quasi wie Jason Path.
Genau, das ist wie Jason Path, bloß für die Zähne.
Awesome.
Das ist total gut. Oh Gott. Ja, also ich habe dieses Ding, was ich da verlinkt habe, das ist cool.
Geh weiter.
Super gut.
Echt coole Geschichte, Junge.
Restforce.
Ja, Restforce ist eine Salesforce-API, ein Salesforce-API-Wrapper für Ruby, der die REST-API-Wrap, da gab es bisher database.com, was irgendwie ein richtig komisches Krebeljam war. Und Restforce ist ein bisschen neuer, auch von irgendeinem gemacht, der da irgendwie mit drin hängt und
kommt cooler. Von irgendeinem Dude, der irgendwelche Dinge tut.
Ja, einfach ein cooler Dude, der fetzige Sachen macht.
Cool.
Und ja, würde ich sagen, coole Sache.
Coole Sache, der Typ.
Cool Story, Bro.
Coole Geschichte, Junge.
Richtig. Auf jeden Fall, wenn ihr mit Salesforce arbeitet und mit der REST-API arbeitet, die übrigens auch so Enterprise-typisch sehr, sehr schlecht ist. Also es gibt Sachen, die kannst du in der REST-API nicht machen, wie zum Beispiel rausfinden, was der Default von irgendeinem Feld ist, den du da einstellen kannst. Also wenn du irgendwie einen neuen Kontakt hinzufügst, dann kannst du da so Booleans machen, wo es dann heißt, irgendwie der Kontakt mag Katzenbilder oder mag keine Katzenbilder und die REST-API sagt dir einfach nicht, was der Default ist. Bitte, du kannst ja noch nicht auf Default setzen. Und
das ist ja echt praktisch.
Das ist echt super praktisch, aber ist besser als Soap, von daher. Es geht nicht, aber es ist besser als Soap. Obwohl es so geht. Restforce.
Cool.
Blinklight. Ja. Blinklight ist ganz cool. Es gibt irgendwie, es ist gratis für, ich glaube, Linux und Windows und für Mac darfst du das zahlen. Oder sowas in der Art.
Das macht Sinn.
Also es ist irgendwie so
Open Source, Qt-mäßig.
Selbst die Lite-Version. Also Blink für Linux und Blinklight ist ein bisschen ein limitiertes Feature-Set. Also so Sachen wie LDAP-Server-Support hast du zum Beispiel nicht drin. Oder
Was kann das zum Schluss? Kannst du damit SIP. Leute anrufen?
Genau, das kann SIP und es kann ziemlich gut SIP und es zeigt dir so ein bisschen an, mit welchem Codec du verbindest. Du kannst dann einzelne auswählen.
Kannst Opus?
Keine Ahnung, es kann G722, was irgendwie so ein High...
Wenn es nicht Opus kann, dann wird es nicht benutzt.
Ja, aber dann normalerweise kann ja dann Asterisk auch kein Opus oder so. Das
klar, die können,
Opus,
aber die können alle
Opus.
Also er sagt, ich habe hier gerade draufgeklickt, dass ich es installieren will und er sagt, not detected. Es Lin.
Ja, Blink is not available for your current operating system, which was detected as Lin.
Ja.
Fucking. Blink ist nur für Mac
und ich glaube, du musst dir selber bauen einfach. Hier, Blink Cute. Vor Windows und Linux. Kannst du runterladen, selber bauen.
Ich guck gerade mal, irgendwie Blinklight kostet 14 Euro im Mac App Store.
Was sind Darks eigentlich? Darks?
Okay. Darks ist so ein... Ja, also wenn ihr einen ZIP-Client braucht, guckt euch den mal an.
Versionskontrollzeug.
Oder auch nicht. Kostet halt Geld. Ja.
Also oder auch nicht, wenn ihr selber
Hat der irgendwelche besonderen Features, die man unbedingt haben muss? So? Also ich benutze halt dieses Telefon, das ist nicht besonders gut, aber das tut's eigentlich so meistens. Und das... Mark?
Cool.
Die Frage
ging
kaputt. Was hast du gefragt? Telefon sieht aus wie Kotze.
Ja, Telefon sieht aus wie Kotze, aber da tippe ich eine Nummer ein und dann drücke ich Enter.
Und dann geht's.
Und dann, bam.
Keine W-Nummer eingeben.
Ja, und?
Ich kann aber weiter. Ich kann auch mein Adressbuch referenzieren.
Bloody
Vikings. Du kannst auch eine Nummer eintippen und Enter machen. Das geht dann auch.
Ja. Ist da irgendwie featuremäßig was besser?
Alles.
Supportet der, also mehr
er hat Features.
Und
ich meine, also. Ja, G722 zum Beispiel, diesen HD-Codec, der muss normalerweise Geld zahlen, wenn du ihn lizenzieren willst, glaube ich. Da haben die ein bisschen Geld, also das Ding sieht so aus.
Ja.
Du kannst da mehrere Accounts irgendwie reinbauen, du kannst irgendwie da irgendwas eingeben und Enter drücken und dann geht es. Er kann dir Voicemails zum Beispiel anzeigen, also er ist gut in SIP integriert, er kann File-Transfer und Messaging mit SIP machen. Wenn
das
du
heißt,
so
das kann
bist.
Niemand anders benutzen dann mit dir. Außer wenn ich selber anrufst.
SIP. Du kannst halt ganz normal ins Telefonnetz SIP machen.
Ja, klar, aber keiner kann die Daten empfangen.
Außer jemand hat auch dieses Blinklight, was dann nie passiert. Gute ist, er kann es Bonjour-mäßig machen, also du kannst dann, wenn du irgendwie neben jemand sitzt, ihm anrufen.
Sehr praktisch.
Wow. So, die Möglichkeiten.
Unbegrenzt.
Also ich hab's nur gemacht, weil
also
mir
du könntest
das
auch ihn einfach
ist.
Mit ihm reden. Also.
Nee. Das ist zu freaky.
Zu freaky.
Ihr könnt auch dieses Itzy verwenden, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Das ist dieses Open Source Teil, was SIP.
Ja, das andere macht. Ist ja auch Open Source. Du kannst ja bauen von Hand. Ist ja kein Ding.
Das muss ja nicht deswegen Open Source sein, wenn da binäre Teile drin sind.
Nein, du musst es bauen von Hand.
Ja,
das ist Source Code und du musst ihn bauen.
Sind
das ist Source Code.
Ah.
Du musst ihn bauen. Ich nicht. Doch, stand da.
Nein.
Na gut.
Also, Open Source ist itzy.
Was auch immer.
Das haben wir auch schon mal besprochen. Das war aber, glaube ich, so Java-Software irgendwie gedöns. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Mann. Und kann auch Java. Ist also total gut.
Müffelt nur ein bisschen.
Nee, es müffelt gar nicht.
Okay, dann nicht.
Sieht einfach gut aus. Ich habe keine Ahnung. Sie geben ein Arch-Linux-Paket raus. Das muss einfach gut sein.
Das ist kein Paket, das musst du selber bauen.
Das stimmt, das ist im Auer, aber es ist egal.
Also das Zeug ist einfach nur Python und zum Schluss fällt da dann, du machst deinen Setup-Install. Bam.
Bam. Bam.
Gut. Easy Mode.
Gut, gut, gut. Bam. Bloody Vikings.
Ah, Bloody Vikings, ja. Sorry, ich war gerade hart abgelenkt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe, aber ich kann mich an irgendwas erinnern, vielleicht auch nicht. Das ist ein Plugin für Firefox, wo du dann rechtsklick ein Feld reinmachen kannst und dann sagst du hier, Bloody Vikings, ich möchte für 10-Minute-Mail irgendwie eine E-Mail. Der macht dann im Hintergrund 10-Minute-Mail auf und im Vordergrund krippelt er dir halt die temporäre E-Mail rein.
Yahoo kann das, was ich gar nicht wusste. Yahoo kann dir temporäre E-Mails machen, so standardmäßig, was ich total die geile Sache finde. Warum können das nicht alle anderen Anbieter auch?
Die wollen das nicht, die wollen die
für alle anderen Bloody Vikings. Bam.
Die wollen ja, dass du da bleibst und
Yahoo macht natürlich nur auf seine. Also du kannst einfach sagen, ich hätte gerne eine neue E-Mail-Adresse, weil ich mich bei irgendeinem Krepelarsch registrieren will. Und dann sagen die, klar, machen wir dir total die temporäre E-Mail-Adresse. Und aber die leiten es halt auf deine weiter intern. Mhm. Du kriegst dann für eine halbe Stunde E-Mail. Das wäre ja total leicht für die eigentlich.
Mhm. Also ich finde, für sowas finde ich das Spam-Gummi ganz, ganz nett.
Spam-Gummi?
Spam-Gourmet. Spam-Gourmet oder gourmet.com. Die Webseite ist furchtbar hässlich, sieht aus wie Kotze. Aber du legst dir da halt einen Account an, sagst, hey, hier, meine E-Mail-Adresse ist das und das. Und dann hast du halt irgendwie einen Wort, Punkt, eine Zahl, Punkt, dein Username at spamgummi.com und dann kannst du halt sagen, okay, du weißt anhand dem Wort, was du da angegeben hast, wo kommt diese Mail her? Die Zahl gibt an, wie viele Mails davon weitergeleitet werden und der User ist halt dein Username. Ich kann das mal hier verlinken. Aber wie gesagt, ist ganz nett, gibt es schon Ewigkeiten.
Hm. Ich nehme Meldmail, weil Spamgummi bei mir manchmal nicht ging, weil die dann gesagt haben, dasselbe. Kannst du klickst du drauf und dann kannst du irgendwie sagen,
aber du musst es dann trotzdem noch alles
auf deine E-Mail enter. Du musst
aber alles noch alles eingeben.
Ja, genau.
Also weil das Bloody Vikings ist einfach so fertig.
Ja, ja, genau. Das ist halt ein Anbieter. Genau.
Also, do the right thing. Ja, bei Spam-Gourmet muss man es nicht eingeben. Also du kannst es direkt in dein E-Mail-Feld reintippen, weil die Sachen sind fest und der macht da einfach Automatics. Also, ja, aber halt der hat keine Default, also er macht ja nicht automatisch nur für dich, oder? Wie meinst du?
Also,
du hast ja den Username mit in der E-Mail-Adresse mit drin. Also die E-Mail-Adresse ist praktisch irgendein Keyword, Punkt, eine Zahl, Punkt. Ja, Username. Das habe ich schon verstanden. Ja. Aber die Frage ist halt, wenn ich jetzt quasi deine Zahl Spam-Gummi schicke, kommt es dann sofort bei dir an oder musst du bei Spam-Gummi erst sagen, ich möchte gerne diese E-Mail-Adresse
freigeschalten? Kommt sofort bei mir an.
Okay. Das ist alles, was auf diese E-Mail-Adresse, auf diesen Account matched, geht quasi an meine E-Mail-Adresse. Okay, also das heißt, du musst da nichts extra jedes Mal eine neue E-Mail-Adresse generieren, sondern das ist so on the fly.
Okay. So, dann jetzt mal ein bisschen schneller. Lächerliches Kaffee-Equipment für 300.
Genau, ich habe schon lange kein lächerliches Kaffee-Equipment mehr gepickt.
Warum auch?
Ja, warum auch?
Das ist auch lächerlich.
Ja, ist auch lächerlich, aber ist ganz lustig. Nee, ich habe immer so ein bisschen Probleme in meiner Espressomaschine die Brühgruppe zu reinigen.
Oh ja. Oh ja. Wenn ich einen Cent hätte für jedes Mal, wo ich...
Genau. Deshalb habe ich mir jetzt eine lächerliche Reinigungsbürste gekauft und zwar ist die aus gefressem Aluminium und hat auch noch Kühlrippen, damit du dir da nicht den Finger verbrennst.
Weißt du, was du hättest auch nehmen können?
Zahnbürste. Ich weiß. Eine Zahnbürste, da sind einfach die Borsten so weich. Das ist schon ein bisschen so.
Du kannst auch eine harte nehmen.
Einfach mal hart.
Ich meine, es gibt ja verschiedene. Also ich meine für 14 Euro, sorry, da kannst du dir auch einfach mal eine harte Zahnbürste kaufen.
Ach, oder ich finde die ganz okay. Da ist auch noch eine Ersatzbürste dabei.
Wow, na dann hat sich's natürlich gelohnt.
Auf jeden Fall. Nee, ist wie gesagt, wir hatten schon lange kein lächerliches Equipment mehr.
Okay, Vox Music Player.
Richtig. Ich habe irgendwas gesucht, wo ich einfach, wenn ich einen Ordner voll MP3-Dateien habe, dass ich den einfach abspielen kann. Ich könnte es in iTunes ziehen, aber ich will, dass iTunes meine Musiksachen managt. Bedeutet, er würde dann die MP3s irgendwie kopieren und iTunes Match machen und so. Will ich alles nicht. Wenn ich nur mal was Probe hören will, was VLC. Ich gefunden habe oder so. VLC hat mir auch nicht irgendwie gefallen von dem Playlist-Ding ist, das sieht so krebelig aus.
Ja, aber raufziehen und geht.
Also. Raufziehen und geht, würde ich jetzt auch sagen. Aber das ist jetzt verboten
von HBO. Das ist dann mit, erstmal genau, verbietet es HBO und zweitens, ich hätte auch gern Airplay irgendwie da so halbwegs nativ drin und ich kann dann zwar bei, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bei VLC geht, wenn ich mein gesamtes System umschalte auf Airplay, falls ich irgendwie über die Anlage was hören will, dann muss ich das gesamte System umschalten und dieses Fox ist A, ziemlich minimal, sieht schick aus, spielt alles Mögliche auch ab. Und
ein bisschen also Willem
2. So ist halt ein Audio-Player. Ja. Und er hat halt die Möglichkeit auch per Airplay das Ding irgendwo anders abspielen zu lassen. Jo. Und ALAC, FLAC, WMA, AAC, MP3, OGG.
Passt. So praktisch.
Und ist so ein nettes Drag and, also sie haben auch coole Sachen, so Drag-and-Drop-Design und der hat dann, wenn du es drauf dragst, kriegt er so ein kleines Overlay und das steht auf der linken Seite, also so zweigeteilt, Add and Play und auf der rechten Seite Clear and Play. Du hast dann auch so eine recht coole UI eigentlich.
My God.
Ist schon fetzig. Fucking
miracles up in this bitch.
Richtig. Den fand ich ganz nett. Gerade ist Beta aktuell.
Machen wir hart weiter.
Okay, dann Mark Brandis, 25 ist draußen. Also habe ich ja schon öfter mal gepickt. Ist so eine Hörbuchreihe, Hörspiel. Also mit Sounds und schön gesprochen und total toll gemacht. Und die neue Folge gibt es jetzt seit ein paar Tagen. Kann man sich runterladen auf Amazon oder in iTunes, Gedöns. Oder, was ich da gesehen habe, was ich fast überlegt habe, da steht jetzt, wenn man auf Amazon geht und sich die MP3 runterladen, hey, für 2 Euro mehr gibt's auch die CD. Also eigentlich...
Für 3 Euro mehr. Sorry.
Oh, jetzt sind es 3 Euro. Letztens waren es nur 2. Die haben den Preis erhöht.
Mein Gott,
ja, genau.
Aber Autorip ist schon cool, auf jeden Fall.
Genau, Autorip ist jetzt auch in Deutschland verfügbar, seit kurzem. Mhm. Alle CDs, die ihr mal gekauft habt bei Amazon, die... Hatten,
glaube ich, darüber geredet schon.
Als es in den USA gestartet ist.
Ja, als ich habe doch darüber geredet, oder was war das? Habe ich nicht drüber geredet.
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, als sie das in den USA angefangen haben, genau, dass wir darüber
geredet haben. Hab ich
aber hier seit, noch nicht kurzem, geredet. Seit kurzem ist es jetzt in Deutschland. Ich glaube auch erst seit 2 Wochen
oder so. Ja, genau. Also es ist sehr cool und ich habe, aber das ist vorher der Riesen-Pain, das von irgendwie von dem einen Dingsy in das andere Dingsy reinzumachen. Du brauchst dann nämlich...
Du gehst auf diesen Amazon Cloud Player und lädst es dir runter.
Ja, klar.
Ja.
Pass auf.
Okay.
Also wenn du Windows hast, ja, dann musst du diesen Cloud-Bonus-Player runterladen erstmal und das da irgendwie rauskrepeln und dann funktioniert es nicht. Aber das ist auch ein bisschen Mimimi. Ich mach's das nächste Mal.
Okay. Machst du das nächstes Mal. Also auf jeden Fall habe ich mir nur die MP3s geholt und war fast versucht, für 2 Euro mehr die CD zu kaufen. Ja.
Wozu?
Ja, das habe ich mir danach auch gedacht und habe mir doch nur die MP3s gekauft. Aber ich fand es ganz lustig, weil ich überlegt habe, bräuchtest du die CD? Ich meine, du könntest sie in den Schrank stellen, das sieht ganz gut aus.
Du könntest sie jemandem schenken.
Aber eigentlich, das kann ich mit den MP3s ja auch machen.
Ja, aber das ist doch blöd, wenn du eine CD schenkst, das ist immer gut. Aber wenn du fangen, hier, nimm diesen USB-Stick.
Ja, aber ich brauche doch eigentlich die CD nicht. Aber wenn ihr jetzt CDs kauft, kriegt ihr die MP3s dazu oder man kriegt für ein paar Euro mehr die CD dazu, wenn man eigentlich schon...
Kann man in den Schrank stellen. Ich meine, vielleicht bringt es einem ja was, wenn man die in ein paar Jahren noch rippen kann. Sollte man irgendwie noch ein Lesegerät dazu haben?
Ja, wenn ich sie als
schwierig.
MP3s oder besser nochmal als FLAC habe, dann habe ich sie auch für immer.
Ja, aber was ist...
Dann muss ich sie backuppen, ja, du hast recht.
Ja, genau, du musst
sie archivieren, entweder... Archivieren, willst du nicht backuppen,
willst sie entweder archivieren oder irgendwie darauf hoffen, dass es Amazon für immer gibt. Für immer und ewig und dass du auch deine Amazon Auto-Rip-Library an deine Enkel vererben kannst.
Genau, das Problem bei Amazon Auto-Rip ist, wenn du Linux hast, kannst du die halt immer nur einzeln runterladen, wenn du irgendwie 1000 Lieder hast. Dann kannst du da einfach mal für immer sitzen, alle Lieder einzeln runterzuladen.
Echt? Baut er denn nicht so AMZ-Dateien auch?
Ja, genau, die kannst du benutzen, aber dafür brauchst du dann diesen Cloud-Bonus-Player.
Und der geht auf Linux nicht?
Nee, bei Linux darfst du das auch gar nicht. Also er sagte, ja, du kannst hier diese MP3s einzeln runterladen nur.
Das kann man
also das letzte Mal,
automatisieren.
Das letzte
kann
Mal,
man bestimmt automatisieren.
Benutzt habe, hat er diese AMZ-Datei und dann hat man da so ein komisches Shell-Skript
gehabt.
Genau, und das hat, der hat das einfach gemacht.
Na gut, vielleicht
Shell-Entkrepplung.
Wie hieß denn das Teil?
AMZ.
Ja, genau, sag mal kurz hier.
Entkrepeler.
Entkrepeler. Ne, der hat das einfach gemacht, das war, glaube ich, auch.
Decripple.
Was? AMZ hieß es doch, oder?
Decripple.
Da C-A-M-L-C-L-A-M-Z Clams. wenn man es aussprechen will.
Klamz.
Command-Line Tool to download MP3-Files von Amazon Com Music Store. Genau.
Oh, einfach und blöde Idee. Ich bin gerade auf der Sitemap von Amazon gelandet und die ist einfach unendlich groß. Wirklich unendlich groß, ja. Fucking Amazon Sitemap.
Also ich paste dieses Klamz da nochmal rein. Das hat bei mir letztes Mal funktioniert.
Cool.
Wenn es viele Files sind.
Ich meine, wenn das funktioniert, dann ist es natürlich voll einfach, wenn das so geht. Voll gut.
Ja. Klams. Gut. Dann sind wir durch. Nee, Anna, eins war noch. Hier wäre White Cock.
Was?
Oh Gott.
Was? Ingo. Nur weil wir nach 22 Uhr sind.
Nee, Ingo hat zu viel dieses Video mit dieser Koreanerin gesehen, wo sie erklärt, da gibt's so ein Video, wo eine Koreanerin quasi
Coke aussprechen will.
Ja, Englisch Unterricht gibt und dann erzählt, wie man im Ausland
was so trinken
eine Cola bestellt und dann erzählt sie halt, dass es Cola auf Koreanisch heißt und irgendwie und auf Englisch dann halt
Kok.
Und das ist sehr amüsant, weil es ja schon sagt, ständig Kok.
Sehr gut. Ich bin auch auf Wikipedia mal hängen geblieben. Und zwar White Coke. Das ist quasi eine Coke, die
Kommunisten Coke.
Von den Kommunisten, von dem Marschall Gregory Zukov wurde gefordert, dass sie eine Cola bauen, die aber nicht aussieht wie Cola. Das heißt, dass es nicht auffällt, wenn er Cola trinkt, weil das ja böse von der anderen Seite ist. Und deswegen haben sie White Coke. Fand ich interessant. Okay. Und es gab quasi einen Chemiker, der hat dann rausgefunden, wie du die Farbe aus dem Getränk rausbekommst.
Die Farbe aus dem Getränk rauskriegst. Scheiß. Okay.
Und dann konntest du es in ein ganz normales Glas machen und dann sagst fuck, White Coke. Macht total viel Sinn.
Total. Ich habe dieses Video mal in die Shownotes gepackt.
Sehr gut.
Okay, gut.
Ich passe gerade nicht auf. Also
ja, wir sind auch fertig jetzt.
Ja, wir sind fertig mit den Nerven. Hier ist drin einfach unendlich warm.
Boah, ja, das ist furchtbar, oder? Mhm. Gut, dann war's das. Nächstes Mal hier wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, wenn dann alle pünktlich sind.
Ja.
Ah.
Sorry.
So sorry.
I'm sorry.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und
Dinge.
Internet.
Dinge, Internet, Xena, alles gut. Tschüssi.
Il trippin.
Ayo.
Ayo.
Gut.
Ayo.
Io.
Io. Io ist immer gut.
Io. Wait. Bis zur nächsten Folge.
Genau.
Genau.
Ciao.